Weißt du, was ich denke, Ed?
Was denn, Al? Was denkst du?
Ich denke, Zufälle sind niemals Zufälle.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
So, alle technischen Hürden gemeistert. Das heißt, wir können losstarten hier mit Filmriss, dem Kinomagazin, die nächsten Stunden hier bei uns im Warmen.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, und dazu begrüße ich den Oliver schon mal im Studio. Hi.
Ja, hallo.
Die anderen sind alle noch im Kalten, die lassen wir vielleicht noch rein, mal schauen. Aber sicher doch, denn wir haben eine große Runde heute hier und viel zu bereden. Deswegen starten wir auch gleich los.
Wir unterbrechen jetzt das Programm für unsere Leipziger Hörer und bringen eine wichtige Mitteilung des Polizeipräsidenten von Leipzig. Die Hausgemeinschaften werden gebeten, die Straßen bis zur Straßenmitte vom Schnee zu säubern, besonders aber die Straßenbahngleise schneefrei zu machen. Diejenigen, die sich Unternehmern gegenüber zum Einsatz bei Schneetreiben verpflichtet haben, werden dringend gebeten, sich sofort an die vereinbarten Stellplätze zu begeben.
Ja, wichtig, wichtig, Schneeschippen.
Filmstarts der Woche.
Und Filmstarts lauschen. So, wir sind noch nicht wirklich viele, deswegen schauen wir mal so, dass wir das Pferd von hinten aufzäumen und über die kleineren Filmstarts sprechen vielleicht. Da war Mother's Baby zum Beispiel auf der Berlinale im vergangenen Jahr. Ist schon eine Weile her, muss ich zugeben, muss ich jetzt mal so ein bisschen in meiner Erinnerung kramen. Aber ich kann mich eigentlich schon relativ gut noch dran erinnern, auf jeden Fall, was mir ein bisschen missfallen hat an dem Film. Es handelt sich hier, und da muss ich jetzt schon wieder direkt überlegen, war es eine deutsche, ich sag, glaube ich, eine Schweizer oder eine österreichische Produktion ursprünglich. Das ist Österreich, Schweiz, Deutschland, ist passend natürlich, klar. Aber von Johanna Moder, und die ist wiederum halt eine österreichische Regisseurin, hatte vorher schon ein paar kleinere kurze Filme gemacht, aber auch mit waren einmal Revoluzzer beispielsweise oder High Performance ein paar Spielfilme. Also sie hat jetzt eben Mother's Baby inszeniert und das ist so ein bisschen, ja, eine Mystery, fast schon Science Fiction, wenn man das klassische Science auf jeden Fall auch hier noch mit reinnehmen würde, in die Bezeichnung Geschichte. Es handelt sich hier um ein Paar, gespielt von Marie Leuenberger und Hans Löw, Julia und Georg. Die beiden wünschen sich ein Kind. Und in einer nahen Zukunft gibt es eine Firma, ein Unternehmen, das diesen Kinderwunsch mit ziemlicher Sicherheit, mit hoher prozentiger Sicherheit auf jeden Fall erfüllen wird. Und das reizt die beiden natürlich. Und deswegen, ja, machen sie einen Vertrag eben mit dieser Klinik von dem Doktor, lass mich nochmal gerade kurz gucken, Dr. Wilford hieß der, genau, Dr. Wilford. Und das funktioniert auch alles tatsächlich hervorragend. Also erstaunlicherweise wird Julia schwanger, obwohl alle Ärzte vorher gesagt haben, dass es nicht möglich ist. Und die beiden bekommen einen zunächst einmal ja sehr gesund erscheinenden Sohn. Allerdings hat Julia Probleme, eine Beziehung aufzubauen zu diesem Kind. Und was zunächst einmal aussieht wie eine postnatale Störung, eine Depression, dass sie halt eben keine Liebe empfinden kann für dieses Kind, hat dann doch noch irgendwie andere Gründe. Denn Julia, und aus deren Perspektive wird das Ganze erzählt, beginnt zu forschen und ja, herauszufinden, was hinter dieser Klinik von Dr. Wilford steckt. Und da steckt leider Gottes auch so ein bisschen die Problematik dieses Films, warum er mich nicht so richtig gegriffen hat, weil ich dieses Thema der postnatalen Depression auf jeden Fall ein sehr wichtiges und interessantes fand und das mal eben auch in so einem größeren Film behandelt, gut gespielt auf jeden Fall auch. Marie Leuenberger ist ja eine der besten kontemporären Schauspielerinnen auf jeden Fall im österreichischen Film. Fand ich wirklich immer gut. Die Standesbeamtin damals war wirklich ganz klasse. Wir haben ja Hans Löw als Georg, als ihren Gatten quasi, den kennt man auch, hat man viel gesehen in Toni Erdmann beispielsweise oder In My Room oder Ich bin dein Mensch, da war er auch mit dabei. Und Klaas Beng spielt hier, der ist ja irgendwie der Go-To-Schauspieler gerade irgendwie für den europäischen Film, für so sinistere Typen. Hier ist er halt eben dieser Dr. Wilford. Und das machen die eigentlich alle schon ganz gut. Und man, ja, beginnt auch zu zweifeln daran, ob jetzt hier wirklich Julia auf dem richtigen Weg ist und versucht auch zu begreifen, wo diese Störung liegt, warum sie dieses Kind nicht lieben kann, warum sie nicht jetzt irgendwie an einem Punkt angekommen ist, wo sie alles das hat, was sie eigentlich wollte immer und das dann auch genießen kann. Allerdings gibt der Film dann eine andere Richtung und biegt falsch ab, wie ich fand, auf jeden Fall. Ist gut gespielt, ist gut gefilmt, ist gut inszeniert in jedem Fall, aber wie gesagt, inhaltlich fand ich ein bisschen, hat er mich am Ende dann doch irgendwie nicht so ganz mitgenommen. Deswegen Mother's Baby, ich hatte mich ein bisschen drauf gefreut bei der Berlinale, war gespannt drauf, aber dann doch ein bisschen enttäuscht. Deswegen schade drum, Mutterglück ist der deutsche Titel auch unter anderem, ab dieser Woche auf jeden Fall auch im Kino, Mother's Baby. Ja, liebe Jasmin, wollen wir noch über das fast normale Leben reden? Ein Dokumentarfilm, auf den ich echt gespannt war. Ich hatte ja diesen Dokumentarfilm, ich vergesse immer den Namen, ich weiß es auch nicht, von Daniel Abmar gesehen.
Genau, mit der, wo er in so einer Jugendgruppe als Helfer
Im Prinzip Familie.
Dankeschön. Hm? Hallo Flo.
Hallo.
Im Prinzip Familie gesehen und fand den wirklich sehr stark. Der war auch sehr stark, aber aus der Perspektive der Betreuenden dort gefilmt, die halt eben in so einer Wohngruppe vor allen Dingen auch für Kinder sind. Und hier ist es ja wirklich die Perspektive von den Mädchen, ne?
Ganz, ganz hauptsächlich, ja. Mhm. Also wir kriegen auch Einblicke auf die hier ErzieherInnen und die Eltern, aber die Perspektive sind, ein paar Mädchen, die im, ich würde sagen, ländlich-baden-württembergischen Raum, näher kann ich es nicht einordnen, in so einer Wohngruppe, Einrichtung sind, die meisten von denen nicht, weil sie keine Eltern haben, sondern weil da irgendeine Überforderung vorliegt auf irgendeiner der Seiten und die eben sehr, auch anstrengend sind für ihr Umfeld. Und der Film beschönigt nicht das Anstrengende daran. Also wir kriegen hier von über 2 Stunden sicherlich eine halbe Stunde schreiende Kinder und Jugendliche. Das ist, wo man sich drauf einlassen muss. Und das ist auch das Erlebnis. Und der Film lässt sich danach aber auch Zeit mit den ruhigen Momenten. Also eigentlich müsste so ein Film halt nicht über 2 Stunden lang sein. Aber ich glaube, dass in diesem Fall die Länge fast ein bisschen gut tut, weil eben damit der Raum für Nuancen da ist, nämlich zu merken, wie lang und anstrengend eigentlich so eine Interaktion werden kann. Da beispielhaft, aber auch eben die anderen Momente und die verschiedenen Perspektiven und Lebensrealitäten mitkriegt. Und das fand ich wirklich eindrucksvoll gemacht. Manchmal fragte ich mich, ob das jetzt wirklich für die Kinder das Beste ist, dass die Kamera hier dabei ist. Das waren so, gab es auch Momente, wo die auch damit interagiert haben und so. Ich dachte, ja, würde mich auch nerven, wenn jetzt in meinem Panikzustand oder in meiner Wut eine Kamera draufhält. Ich bin so, es ist ja ein Kind, das ist ja keine Reality-Darstellerin und so, dass ihre Reaktion von Aggression auf die Kamera, aber danach auch dann eine Entschuldigung bei den Kameraleuten halt, das bricht dann halt dieses Differenzierte, während der Film sonst halt vollends ohne Kommentar und Stimme der Erschaffenden auskommt, sondern eben nur die Gespräche zeigt, die da stattfinden oder was die Leute vielleicht auch mal in die Kamera sagen, aber sie sozusagen, die Kamera selbst ist stumm Und so kriegen wir halt eben mit, wie sie da sind. Und in so einer Wohngruppe für Jugendliche sind die alle nicht, weil die Umstände ideal sind für sie in ihrem Alltag. Und man merkt halt, wie belastend das ist und wie zermürbend und aufreibend es ist und wie auch gegenseitig sich die Erzieherinnen und Kinder aufreiben und ist auf beiden Seiten zu teilweise eben, ja, Momenten kommt, wo das gewünschte Verhalten bricht. Also ich hatte auch Momente, wo ich auf der Seite der Kinder war, das ist, so kann man mit denen nicht umgehen, es ist hier kein gutes Verhalten, das ist keine gute pädagogische Arbeit, die hier geleistet wird, aber wir sehen es halt trotzdem. Das bleibt unkommentiert und ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht eine Einordnung gewünscht hätte, was jetzt halt wirklich in diesen Umständen fast normal wäre oder ob das gerade gut ist, dass wir da einfach mit der Emotion gelassen werden und der Ambivalenz von, ja, die können auch irgendwo anders, das ist der ländliche Raum, das ist die einzige Einrichtung, die sie da haben. Und da sind die alle miteinander, mit ihrem lauten, wütenden, frustrierten Selbst und begegnen sich alle. Und gleichzeitig sind da Menschen, die versuchen eben mit denen zu arbeiten, aber halt auch gestresst und überfordert sind von dieser ganzen Situation, das dennoch irgendwie hinkriegen. Und das Leben von diesen Jugendlichen geht halt auch weiter. Und wir erleben sie eben über 2 Jahre und kriegen am Ende dann so einen Stand mit, so Standbild, Text, wo sind sie gerade, wie geht's ihnen, was ist aus ihnen geworden, so. Und die, ich glaube, alle von denen machen irgendwie eine positive Wendung, also man sieht schon Fälle, wo es irgendwie funktioniert, diese Art von pädagogischer Einrichtung und dennoch man wird sozusagen mit der Realität zurückgelassen, dass das alles nicht ideal ist, dass es alles irgendwie funktioniert und dass es Menschen sind, also sowohl die dort arbeiten, als auch die Kinder und die kriegen alle auch einen Raum, dass man ihre Persönlichkeiten wahrnehmen kann, die der Kinder halt nochmal deutlich stärker, die der Eltern dann und danach erst die der dort Arbeitenden und ich hatte da auf jeden Fall das Gefühl, in eine Lebenswelt eingetaucht zu sein, dass es mir was Wertvolles gegeben hat. Dennoch bin ich emotional zermürbt aus diesem Kino rausgegangen und ein weiteres Mal sicher, dass eben pädagogische Arbeit eine ist, die große emotionale Kompetenzen braucht und eine Resilienz, die ich nicht mitbringen würde.
Ich war auch völlig neugierig drauf. Ich hatte den Film-Trailer gesehen bei der Filmkunstmesse. Und fand den richtig gut und fand den richtig spannend, vor allen Dingen halt eben, weil er diese Perspektive von den Mädchen hat, im Gegensatz eben halt eben zu Im Prinzip Familie. Im Prinzip Familie macht ja auch eine sehr interessante Kameraarbeit, dass er dann halt auch oftmals irgendwie das Treppenhaus filmt, also die Treppe filmt und du im Hintergrund behörst, welche Konflikte gerade dort passieren. Da waren die Kinder aber auch ein bisschen jünger. Wie alt sind die Mädchen hier?
Ich würde halt irgendwo so kurz vor der Pubertät oder in der Pubertät einschätzen. Ja. Also irgendwo in diesem 10 bis 15.
Okay.
So, ja. Also eine muss ein bisschen älter sein, die arbeitet daran, dass sie sozusagen Hauptschulabschluss machen kann. Was für sie halt ein Erfolg ist und was auch da zu Recht als Erfolg dargestellt wird drumherum. Das ist für sie eben der, halt wirklich das Ziel ist, auf das sie hinarbeitet. Aber so dann, ja, 10 bis 16. Roundabout.
Ja, 2 Jahre lang begleitet Stefan Sick sie halt eben mit der Kamera. Also er ist ja selber auch Kameramann und ist auch Autor und Regisseur des Films. Das heißt also wirklich ein ganz kleines Team wird es am Ende gewesen sein. Ja, vielleicht noch Ton oder so. Deswegen wahrscheinlich auch so intim durchaus auch schmerzhaft. Also diese 135 Minuten, die schrecken mich auch noch ein bisschen ab, so. Ich habe mit dem Verleih gesprochen, der meinte halt auch so, das ist halt wirklich so der Stolperstein, der Film ist wirklich sehr stark, aber das ist halt natürlich echt so ein Hemmnis, ne? Also,
gelangweilt habe ich mich nie, ich habe eher die Erschöpfung gespürt, die aber auch das Gefühl ist, dass dieser Film vermitteln will, also die Zeit ist genutzt und ich fand auch die Momente der Ruhe wichtig, um eben nicht mit dem Eindruck rauszugehen, das sind nervige Schreikinder und ich baue keine persönliche Beziehung auf. Man musste eben, glaube ich, beiden Erlebnissen den Raum geben.
Ich habe nur noch mitbekommen im Zuge der Premiere und auch was sonst los war, dass ja auch nicht, also du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, dass der Film auch nicht ganz frei von Kritik ist und es halt auch andere Einrichtungen gibt, die sich um Leute aus solchen Einrichtungen kümmern später, halt eben da Persönlichkeitsrechte etc. und Privatsphäre nicht ganz gewahrt sehen beim Drehen und sowas. Das gab es wohl auch schon bei Im Prinzip Familie, aber hier kam das wohl noch mal mehr vor. wir hatten ja Mittwoch auch die Premiere in der Stadt und da gab es auch, da gab es im Nachhinein noch ein Gespräch zwischen den einzelnen Parteien und da gab es tatsächlich auch fürs Kino so ein bisschen eine Warnung, hey, es kann sein, dass es Störaktionen gibt und sonstiges, weil halt eben Leute das nicht so gut finden, wie da einfach draufgehalten wird potenziell. Ohne dass es halt vielleicht, weil es halt, glaube ich, eben Minderjährige sind etc.
Genau, es gibt halt die Minderjährigen, bei denen irgendwie eine Zustimmung erfolgt ist. Und es gibt eine Szene, wo halt Gesicht verpixelt ist, wo halt ein junges Kind halt gegen eine Tür tritt und sowas. Also wo man wirklich so einen Gewaltausbruch sieht. Da haben sie anonymisiert und sonst bei den anderen Protagonistinnen sieht man eben Gesichter in allen Emotionslagen.
Mhm. Ja. Hat mir halt einfach nochmal so vor Augen geführt, ne, als Vater, zeig den mal deinen Kindern und zeig ihnen mal, wie gut es ihnen geht eigentlich so. Also so ein geregeltes Familienleben und tatsächlich halt irgendwie eine Familie, in der man geborgen ist, ist halt wirklich einfach viel wert. Ne?
Ja, aber es sollte nicht wie irgendwie in viktorianischen Zeiten, sollten psychisch kranke Menschen nicht als Negativbeispiel zum Erschrecken von Kindern dienen, sondern eigentlich verdienen die halt Empathie.
Mhm. Ja, also wie gesagt, halt eben nochmal zusätzlich natürlich halt eben auch die familiären Bedingungen, die halt im Hintergrund dann auch mal noch eine Rolle spielen. Ne? Also das fast normale Leben läuft nicht ganz so breit, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, den Film zu sehen, nutzt es, nehmt es wahr und ich danke dir. Wollen wir noch in den Song reinhören? Oder?
Ja. Können wir machen. Das ist einfach so von der Stimmung für die ruhigen Momente und Montagen. Wir haben jetzt ein Lied dabei und nicht 10 Minuten Kinder schreien.
Okay, hier ist Amy Warning mit Fliegen.
In unseren Reserven schwindet unser Schutz.
Aber wir haben eine sehr aktive Theater-AG.
Mist, ich wollte doch eigentlich ein bisschen musikalische Bettung hier schaffen. Die klingt natürlich dann ganz anders, nämlich so. Das ist der Soundtrack von Max Richter zu unserem größten Filmstart in dieser Woche. Zumindest dem, der wahrscheinlich am meisten von euch und vielleicht auch von uns erwartet wurde, denn Chloe Zhao ist auf jeden Fall eine Regisseurin, die immer wieder bemerkenswerte Filme macht in jedem Fall. Also The Rider war damals schon 2017 wirklich ein sehr, sehr starker Film. Ich hatte dann nachher Songs My Brothers Taught Me noch nachgeholt, auch wirklich sehr, sehr bewegender Familiengeschichte. Das war ihr Langfilmdebüt. Dann hat sie mit Nomadland quasi alles gewonnen an Preisen, zahlreiche Oscars auch und war an einem Punkt quasi auch angekommen, wo gefragt wurde, ob sie nicht, also Marvel hatte sich ja damals so ein bisschen ausgebreitet, beispielsweise Nia Da Costa haben es ja letzte Woche schon gehabt mit 28 Years Later, die hat ja dann die Marvels gemacht und Chloe Zhao wurde gefragt und hat die Gelegenheit quasi ergriffen, Eternals zu machen. Und jetzt ist sie wieder da. Nach einem Kurzfilm hat sie wieder einen Langfilm inszeniert und Hamnet verfilmt, den Roman von Maggie O'Farrell. Und ihr habt ihn euch angeschaut, die Verfilmung jetzt in dieser Woche mit Jesse Buckley und Paul Mescal. Und auch der hat natürlich schon einiges an Vorschusslorbeeren bekommen, bis hin zu 8 Oscar-Nominierungen.
Ja. Der Film nicht, Paul Mescal.
Nein, der Film, ja.
Genau. Paul Mescal hat keine bekommen.
Genau, Paul Mescal ist nämlich leer ausgegangen tatsächlich. Map.
Ja, aber der hier, Max Richter, den wir hier hören, hat für den Soundtrack hat eine bekommen und ja, es ist ein Historienfilm, spielt in der britischen Renaissance 16. Jahrhundert, Shakespeares Lebenszeit und dort erleben wir ihn in seinen jungen Jahren, wie er in Staffordshire Latein unterrichtet und sich in die Nachbars Tochter Agnes ja, verguckt und sie dann schwängert, woraufhin sie heiraten und es kommen dann Kinder zur Welt. Erst eine einzelne Tochter und dann Zwillinge und der namensgebende Hamnet ist einer dieser Zwillinge und wir erleben dann eben, wie im Grunde Agnes William Shakespeare gehen lässt in die große Stadt nach London, um seine Theaterkarriere zu verfolgen, während sie weiterhin in Staffordshire als Bäuerin, Hausfrau lebt, ja, sich um die Kinder halt kümmert, den Haushalt führt und ab und an kommt Shakespeare zurück mit seinen Erfolgen und dann bricht die Pest aus, befällt die Kinder und der junge Hamnet überlebt es nicht und ab dann geht es um die Bewältigung dieser Trauer von zwei Menschen, die sehr unterschiedliche Zugänge zu ihren Emotionen und zur Trauer haben. Einer, der eben den kreativen Ausdruck in der großen Stadt sucht und eine, der die Nähe zu Natur und Menschen viel mehr geben würde und wie sie dann eben doch übereinkommen. Das ist so der große Bogen und es ist letztlich Fanfiction über William Shakespeare und seine Frau Anne Hathaway und das als masturbatorisches Schauspielkino, wo es wirklich nur um die Darstellung geht, wo es den Leuten eine Bühne geboten wird, um alles rauszuholen. Die Tränendrüse wird ausgewrungen. Es gibt keine Zurückhaltung. Alle Schauspielern sich die Seele aus dem Leib, selbst die Kinderdarsteller. Und für mich hat das Schauspiel funktioniert. Ich habe gesehen, das ist der Film mit dem meisten Schauspiel dieses Jahr.
Echt? Ich saß im Kino und habe mich wie ein Stein gefühlt, wenn um mich rum Leute geheult haben und einfach nichts mich berührt hat. Leider Gottes. Ich finde es auch spannend, dass du jetzt, also ich habe kein Problem damit, das direkt zu sagen, auch dass dieses Kind stirbt, weil ich sage, es ist bevor der Film beginnt, richtig, gibt es eine Einblendung und wenn man die liest, weiß man, was passiert. Ich habe aber auch schon mitbekommen, dass viele Leute gesagt haben, man muss möglichst wenig wissen, wenn man reingeht, aber ich finde das irgendwie auch.
Das ist kein Film über Überraschung, das ist ein Film über Schauspiel.
Ja, eben. Also ich meine, der Film fängt an mit einem Zitat aus einem Buch, was irgendwie heißt, der Tod von Hamlet und wie es zu Hamlet geführt hat.
Ja.
Und dass diese beiden Namen austauschbar sind und damals eigentlich auch gleich ausgesprochen wurden, so wie ich das verstanden habe.
Ja, genau wie Anne und Agnes dieselbe Person beschreiben in den Dokumenten.
Hast du englischen Ton gehabt?
Ja.
Ja, weil es bis jetzt noch keine Omo gab, aber ich ihn unbedingt sehen wollte, habe ich ihn halt auf Deutsch geguckt und da war ich auch verwirrt, als ich Agnes am Ende gelesen habe, weil er immer Agnes sagt oder ja. Agnes, was mich irgendwie ein bisschen, weil ich irgendwie kurz überrascht war, nämlich drauf kam, welcher Name das ist ansonsten.
Ja, die machen da Lautverschiebungen korrekt, weil das Shakespeare-Nerds sind, die halt sich mit dieser Lyrik von Shakespeare beschäftigt haben und da funktionieren manche Reime nur so.
Ich weiß nicht, irgendwie dieses, das, was du als großes Schauspiel bezeichnet hast, ist halt bei mir wirklich gar nicht angekommen. Ich fand den Anfang irgendwie interessant, wenn man sie im Wald sieht und immer mit dem roten Geleit durch dieses viele Grün laufen sieht auch. Auch die erste Geburtsszene fand ich irgendwie interessant, aber richtig durchgedrungen ist bei mir nicht wirklich was. Ich hatte auch das Gefühl, dass diese ganze Tragödie schon über diesem Film liegt, bevor irgendwas passiert. Also dass die,
das ist halt ein Melodrama,
genau,
das ist
rührselig. Die haben halt, obwohl eigentlich die Welt toll für sie ist gerade, fühlt sich alles unfassbar schwer und super seriös an. Und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Das hat mich jetzt nicht ganz, also ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr einen Bruch gewünscht oder sowas auch zu dieser Tragödie dahin. Weil ich habe nie das Gefühl, dass die wirklich Freude am Leben haben, obwohl sie eigentlich schon irgendwie Freude haben, bevor das alles passiert.
Richtig, es ist halt so ein getragenes Ding von, wie man es auch manchmal erlebt, wenn Shakespeare performt wird, ich würde sagen von Laien performt wird, wo halt diese Schwere, das muss jetzt das große Theater sein, das ist Hochkultur und genau. Wir müssen in jedem Moment fühlen, das ist Hochkultur, wir sehen hier was Ernstes mit Anspruch.
Und das hat mich leider eher mit den Augen rollen lassen tatsächlich.
Ja, während Shakespeare halt deine Mutterwitze macht in seinen Stücken.
Das war etwas, was mir bekannt ist, dass Shakespeare einfach nicht der seriöseste Mensch der Welt war, also auch wenn man nicht viel über ihn weiß, aber das weiß man eigentlich. Deswegen fand ich das alles ein bisschen komisch, aber ja, und ich habe wieder gemerkt, ich habe nicht viel Berührung zu Shakespeare. Meine größte Berührung ist der Macbeth-Film von einem der Coen-Brüder, wo ich auch schon gemerkt habe, okay, Shakespeare-Texte sind anstrengend und hier gibt es auch die ein oder andere Sequenz, wo Shakespeare 1:1 zitiert wird oder halt einfach aufgeführt wird auch.
Ja, das und ist minutenlang, wird das aufgeführt, eine halbe Stunde kriegen wir Hamlet und dann merken wir, was der Unterschied ist, nämlich Vorher kriegen wir großes Schauspiel mit einem okayen Drehbuch und danach kriegen wir großes Schauspiel mit einem guten Drehbuch, nämlich einem Theaterstück, das sich über die Zeit bewährt hat.
Ja, ich muss auch zugeben, diese letzten 20 Minuten oder was es sind, die fand ich, glaube ich, auch mit am besten. Also sobald, man sieht es im Trailer auch schon, sobald Jesse Buckley in dieses Globe Theater reingeht, dass da kam bei mir auf einmal was an, so ein bisschen. Mhm. Das kann ich auch sagen. Ich glaube, es hätte noch einen leicht anderen Turn genommen im Stück auch. Klar, es ist das Stück, deswegen kannst du das nicht abändern. Dann hätte ich vielleicht auch sogar geweint tatsächlich, das muss ich schon zugeben. Aber ich habe doch, glaube ich, über den Großteil der Laufzeit leider zu sehr mit den Augen gerollt und war etwas angestrengt davon. Ich bin jetzt nicht sauer, wenn sie diesen Schauspiel-Oscar gewinnt. Ich finde, es hat mich halt nicht erreicht. Das heißt jetzt nicht, also ich habe um mich rum ab der Hälfte des Films Schluchzen gehört. Ja. So immer wieder und immer wieder. Das heißt, es funktioniert ja auch für Leute.
Ja, es ist, man kann ja auch ein Melodrama machen, das, also es funktioniert und man kann dennoch sagen, das ist jetzt kein Film mit einer besonderen Tiefe. Das ist kein Film, der wirklich gut im Dialog mit Hamlet als Stück funktioniert, sondern es ist einfach eine Konklusion, weil der Name ist derselbe, aber sie legen halt eine Botschaft von Trauerverarbeitung bei Hamlet, den das Stück inhaltlich halt, also es bietet das gar nicht, gibt es nicht her. Und deswegen merkt man eben, dass da eben so ein bisschen so eine, ja, dass ein Bruch in den Stimmungen ist, wenn eben am Ende das aufgeführt wird. Und damit man sieht, dass Emotionen sind, wird weint Shakespeare backstage. Und damit wir wissen, dass Shakespeare Hamlet geschrieben hat, steht er auch am Quai an der Themse und rezitiert seine eigenen Sachen. Es ist das alles plakativ. Das fand
ich ganz schlimm, leider.
Es ist ein Film mit dem Holzhammer. Und es ist ein effektiver Film mit dem Holzhammer. Ich möchte die Schauspielleistung halt auch nicht schmälern. Man merkt halt auch die Präsenz von dem Kind, weil der Schauspieler ist super präsent in jeder Szene, in der er auftritt. Der hat Charisma und das finde ich gut gecastet, süß, gut gespielt. Und für so einen Casting-Oscars zum Beispiel würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, diese Kinder zu finden, sehr, sehr gute Leistung und und dass das Kind dann halt eben weg ist nach dem Tod. Man spürt die Abwesenheit und das eben ist durch den Eindruck von diesen Beziehungen und der Chemie zwischen ihnen, die aufgebaut wird. Und das ist ein gutes Produkt. Es ist halt drumherum ein Film, wie die Gesichter von der Menge im Globe Theater aussieht, also Klischee-Mittelalter-Narben und schlechte Zähne und ach ja, bestimmt sahen die Leute auch alle irgendwie so aus, aber es ist ein Film, der Film ist gut ausgestattet, aber er hat keine Freude am Kostüm, weil es muss bierernst sein, weil es ist Shakespeare und Hagiographie wird hier gemacht und nicht Biografie und es wird auch, ja, dadurch wird es an manchen Ebenen eben weniger menschlich. Also es ist ein Film, der versucht, glaube ich, eine Menschlichkeit in Shakespeare reinzubringen als Person und in Beziehung, aber dadurch, wie ernsthaft es angegangen wird und dass man auch eben versucht, das Gewicht von Shakespeare-Stücken zu matchen mit diesem Film, mit seinen Dialogen, die eben nicht rankommen und aber dann eben mit dem gekünstelten Lautverschiebungskram und so, merkt man eben, dass es ein sehr ambitioniertes Ding ist und ich würdige, dass sie es versucht haben und gleichzeitig wird es halt zurückgehalten durch die Art von Melodrama, die es ist, mit so, ja, wenn wir eine Frau als eine feministische Rolle aufstellen wollen, über die wir historisch nichts wissen, machen wir sie ein bisschen hexig, so ein bisschen witchy. Dann braucht auf jeden Fall Naturheilkunde und Bezug zur dunkelgrünen Natur, so basically. Dann sind
dass
wir da.
Dass sie ihr erstes Kind auch im Wald bekommt, irgendwo an so einem Baum.
Richtig, überall sind Erdmütter und
Ich muss aber zugeben, das fand ich okay, das fand ich, hat für mich schon die Figur auch irgendwie interessant gemacht. Was ich halt nicht gesehen habe, ist, wenn ich irgendwie lese, dass sie in diesem Film als mehr dargestellt wird als nur die Mutter dieses leidenden Künstlers, die Frau und halt eben Mutter, weil ab dem Zeitpunkt, wo sie ihn heiratet, finde ich, war sie schon viel Mutter und leidende Frau.
Ja, man könnte
so jetzt, und finde ich, hat doch viel von ihrer Persönlichkeit, finde ich, verloren. Klar, wenn irgendjemand krank war im Haus, dann sieht man immer, dass sie da ihre Kräuterchen zusammensucht und man sieht auch, wie sie im Garten ist und den Kindern das so ein bisschen beibringt. Aber so die erste Szene, wie man sie im Wald sieht mit diesem Falken, finde ich, das ist dann doch relativ viel einfach weg davon.
Ja, man kriegt aber auch nicht wirklich mit, dass sie unter dieser Reduktion leidet oder sich darüber austauschen würde, sondern sie ist halt so, manchmal sieht man halt, dass sie irgendwie so einen Blick hat und denkt so, vielleicht ist sie gerade nostalgisch, aber dadurch, wie plakativ der Film alles andere ausdrückt, hätte ich mir gewünscht, dass sie da wenigstens einen Dialog drüber hat, wenn sie das ins Thema reinbringen wollen. Und sonst ist das eben hintenbei und es geht am Ende doch um Shakespeare, den sie alle so, so gut finden.
Ja, das war auch, also ich hab das auch geguckt und dachte irgendwie, dafür, dass sie so als große Hauptrolle und Jesse Buckley als Hauptdarstellerin nominiert ist und alles, hatte ich am Ende des Films auch das Gefühl, dass sie für mich nicht so der Mittelpunkt des Films war, wie ich erwartet hätte tatsächlich.
Ja.
Das würde ich zumindest mitgeben, dass man schon, ich finde, für mich war sie nicht dieser Mittelpunkt des Films, wie, finde ich, das Marketing sie auch macht, sondern es ist trotzdem immer noch viel dieses Gemeinsame und doch irgendwie, da steht halt dieser Name Shakespeare im Raum.
Ja.
Und der ist halt wichtig.
Und das lässt sich, glaube ich, auch, also sie hätten noch mehr Fanfiction über ihr Leben schreiben können, aber letztlich, ja, ist es das halt, was sie machen konnten. Und es ist ein Film, der zwei Geburtsszenen hat und keine einzige Nabelschnur. Aber man merkt es halt gar nicht, wenn man nicht drauf achtet, weil die Emotionen so groß sind. Und das ist, würde ich sagen, symbolisch für den gesamten Film so. Es geht nicht um die Details. Es geht nicht darum, wie Sachen wirklich funktionieren. Es geht darum, wie sich's anfühlt und wie das vor der Kamera aussieht. Und darum, dass wir eben Shakespeare nochmal appreciaten. Und das habe ich getan. Und jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt. Und brauche über den Film nicht mehr länger nachdenken und werde auch nicht.
Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, da muss halt jeder wissen, ob das, also kann man schon reingehen und gucken, ob es einen eben erreicht oder nicht. Weil ich glaube, also ich finde es nicht so unwahrscheinlich, dass es vielleicht auch viele Leute einfach dann doch wie bei mir auch vielleicht einfach nicht so funktioniert.
Genau, aber wenn man für eben Melodrama, Historienkino empfänglich ist, dann wird dann der Film nicht enttäuschen, was Emotionen angeht.
Mhm. Ich glaube, die besseren Voraussetzungen hat man auf jeden Fall auch, wenn man den Film in der Originalfassung schaut, was wir ja leider nicht konnten. Der Film läuft erst am Sonntag und am Montag halt irgendwie in der Originalfassung. Hast du ihn im Original gesehen?
Ja, ich habe ihn im Original gesehen. Ich würde auch Original empfehlen, weil sie halt so Stunts mit englischer Sprache machen.
Ja, und weil sie dann ja eben, wie du so gerade sagst, irgendwie eine halbe Stunde lang Shakespeare aufführen. Ich glaube, das will ich nicht in Deutsch.
Der Text ist doch gut übersetzt eigentlich. Also ich glaube, da würde ich mir bei dem Shakespeare-Text selbst würde ich mir weniger Sorgen machen.
Aber ob er dann auch gut gespielt ist, ist dann halt eben die Frage in der deutschen Synchronarbeit. Ich weiß es nicht. Also ich bin da skeptisch, deswegen bin ich gespannt auf die Originalfassung und freue mich, das dann in der nächsten Woche hoffentlich nachholen zu können. Weiß, worauf ich mich einstellen darf. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank euch beiden. Hamnet, der ja auch hier ganz fett promotet wird, irgendwie von Steven Spielberg, der mit seiner Amblin Entertainment produziert und der dann ja auch bei den Golden Globes dabei saß. Gab es auch irgendwie lange nicht, dass er mal wirklich dabei sitzt, so bei einem Film, den er mitproduziert hat.
Er ist ja auch nominiert für den Oscar, also als Producer, persönlich.
Deswegen. Ja, genau, war dann ja auch noch mit auf der Bühne bei den Globes halt. Ne? Da hat der Film ja dann doch auf jeden Fall ganz gut abgeräumt. Als bester Film wurde er ausgezeichnet. Was gab es noch an Globes? Das vielleicht noch als Information
Jesse
hinten
Buckley
raus.
Hat relativ sicher gewonnen? Nee, hat sie nicht gewonnen?
Nein, Jesse Buckley hat gewonnen, natürlich, klar. Ja. Genau, also Film und Buckley haben gewonnen, genau, richtig.
Ich glaube, sie ist auch die heiße Kandidatin für den Oscar.
Ja, wie gesagt, Casting würde ich komplett verstehen und sie missgönnt es niemanden, der damit gemacht hat.
Ja, es ist für mich auch so, ich war okay.
Ja. Gut, dann gibt es hier noch Off the Heart, ihr Herzlosen von Max Richter zu Hamnet. Und ihr könnt den Film ab dieser Woche in allen Kinos sehen. Musik von Max Richter aus Hamnet ab dieser Woche im Kino. Und wir... sind weiterhin hier bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und machen die Runde auf und noch größer und begrüßen zwei Stimmen im Off, die sich jetzt unterhalten werden, während wir hier zugucken und zuhören. Herzlich willkommen, liebe Aki.
Hallihallo.
Und hallo, lieber Oliver.
Hallihallo.
Hi, hi. Wir wollen über einen französisch-belgischen Film reden von Vincent Millerot. Die progressiven Nostalgiker heißt er und kommt auch schon ziemlich stylisch daher, wie man das so sich anschaut. Ne? Also so ein bisschen Retro-Style ist hier angesagt. Erzähl.
Schön Bonbon, bunte 50er-Jahre-Welt auf jeden Fall. Das so viel schon mal gesagt und es geht auch dann in der Jetztzeit bunt weiter. Ich mach
in der Jetztzeit haben wir es hier mit einer Zeitreise zu tun.
Wir haben es mit einer Zeitreise-Komödie zu tun. Endlich mal wieder eine Zeitreise-Komödie. Und der Film war im letzten Jahr halt ein Hit in Frankreich und kommt jetzt zu uns in die Kinos. Und es ist ein Spielfilmdebüt von Vincent Molero. Und es handelt sich dabei um ein französisches Ehepaar in den 1950er Jahren. Und da gibt es eben in Anführungsstrichen eine klare Rollenverteilung für die 1950er Jahre. Hélène ist die Hausfrau, kümmert sich um Haushalt und Kinder. Und Michel, der Mann, der ist der arbeitende Part der Familie und macht da die Ansagen, was im Haus wie läuft und wie zu laufen hat. Und dann gibt es eine Szene, da sieht man mal wieder, wie deutlich das unerschwert das Leben in den 50er Jahren noch für Frauen im Haushalt war mit Wäschewaschen. Sie muss eben ganz viele große Töpfe, Kochwasser in den Keller schleppen und da mangeln und alles Mögliche machen und freut sich dann umso mehr, dass sie eine Waschmaschine gewonnen hat und möchte die ihrem Mann präsentieren und der hat die Dollarzeichen oder die Franc-Zeichen im Auge und denkt, cool, die kann ich verkaufen. Da stelle ich mir lieber ein TV in die Wohnung. Und dann das Rütteln an der Waschmaschine und das kleine Handgemenge führt dazu, dass es einen Kurzschluss gibt und die beiden taumeln ins Bettchen fallen und am nächsten Morgen aufwachen und plötzlich in der modernen Technologiewelt angekommen sind. Und da gibt es dann einen Kulturschock. So viel dazu. Ja, bitte.
Ja, im Jahre 2025, also in unserer Zeit. Und das ist dann auch die Phase, wo dann das Gag-Feuerwerk dann losgeht. Ne? Das geht dann schon damit los, wo sie dann versuchen, mit der modernen Einrichtung der Wohnung klarzukommen und sprachgesteuerte Intelligenzen, so hier Alexa und sowas bedienen wollen, ne? Reden, dann auf einmal springt die Maschine, die Kaffeemaschine an und so weiter. Oder der Ehemann, der wird dann vom Staubsaugerroboter aufgeschreckt und durch die Wohnung gejagt. Und da bietet der Film dann ein massives Gag-Feuerwerk. So ein bisschen im thematischen Hintergrund steht so zwangsläufig die Beziehung Männer und Frauen und das Rollenverhältnis oder Rollenverständnis und auch wie sich das letzten Endes im Laufe der Jahre verändert hat oder angepasst hat. Und ein bisschen was zur Hintergrund. Die Vincent Molero, die hat mit ihrem Lebenspartner, den Julien Lambroschini, gemeinsam an diversen Skripten gearbeitet und die allerdings nicht verwirklicht werden konnten. Allerdings ein Produzent des französischen Kinounternehmens UGC fand den Schreibstil ganz toll und schlug halt einen Film vor. Wie wär's denn, wenn ihr mal was über Männer und Frauen schreibt? Ne? Und für Molero kam das so ein bisschen eine problematische Sache, weil es gibt nun gefühlt unendlich viele Filme über Männer und Frauen. Kam dann aber auf die Idee, diese Konflikte aus den Rollenbildern halt im Rahmen einer Komödie ein bisschen zu thematisieren und dann halt auch auf die Thematik mit der Zeitreise. Ja.
Funktioniert das denn? So insgesamt, also abgesehen von den Gags, ich meine, klar, eine Komödie braucht natürlich immer ein gutes Polster, auf jeden Fall ein Gags, aber auch inhaltlich?
Ja, also für mich war es ein unterhaltsamer, harmloser, lustiger Film. Also da war jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das war so lustig, ich habe mich komplett verloren vor Lachen. Aber es war auch nicht so, dass ich mich in den 103 Minuten jetzt komplett gelangweilt habe. Es war ein netter Unterhaltungsfilm und ich glaube, das will der auch einfach nur sein. Und die Darsteller machen ihre Sache gut und es ist einfach bonbonbunt und macht dahingehend Spaß zum Zugucken. So ging es mir.
Ja, genau auf dieser Ebene läuft halt dieser Film. Ne? Also es werden ja diese zwei Welten dargestellt, die 50er Jahre, die dann halt so bonbonbunt und prall gefüllt mit Farben sind und die heutige Zeit 2025 letzten Endes wird dann eher mit tristen und grauen Farben präsentiert. Also so dass im Endeffekt auch nicht hingegangen wird, heute ist es besser als früher oder umgekehrt. Ne? Und der Film lanciert sich so ein bisschen durch die kritischen Aspekte dieses Themas und des Rollenbilders da so durch, nimmt es halt einfach nur auf, versucht daraus eine Komödie zu basteln und am Anfang hat es ein ziemlich gutes Gag-Feuerwerk, also da gibt es de facto einen Gag nach dem anderen und ahahaha und dann im Laufe des Films so ab der Hälfte kippt das so ein bisschen und da wird das dann eher dramaturgisch und am Ende finden sie natürlich hier eine Lösung zu dem Problem oder zu ihren Konflikten. Die Liebe löst im Endeffekt alles, also so wie es sich für eine recht unbeschwerte Familienkomödie gehört, ne? Und da läuft dieser Film letzten Endes auch in diese Richtung. Auch mal so der Hinweis, dass es die Zeitmaschine hier eine Waschmaschine tatsächlich ist. Das ist auch nicht von ungefähr. Ne? Die Regisseurin, die hatte einmal ihre Großmutter gefragt, was denn ihr Leben am meisten verändert hatte. Und sie sagte, die Erfindung der Waschmaschine, das hat mein Leben de facto revolutioniert. Ne? Anstelle von stundenlangem Handwaschen der Wäsche konnte man das nun eine Maschine machen lassen. Und deshalb kamen sie dann auch auf die Idee, die Waschmaschine gewissermaßen ins Zentrum zu stellen dieses Filmes. Mhm.
Ja, LaRue ist auch als Schauspielerin eigentlich normalerweise tätig halt. Hier hat sie ihr Regiedebüt vorgelegt, ein Langfilmdebüt zumindest mit Elsa Silberstein und Didier Bourbon in den Hauptrollen. Die progressiven Nostalgiker im Original, C'était mieux demain, also morgen war alles besser, ist der Originaltitel. Gut, vielen Dank euch beiden, die progressiven Nostalgiker ab dieser Woche in den Kinos. Jo, und dann kommen wir noch, lieber Aki, lieber Olli. Jetzt schalten wir um von Oliver auf Olli hier im Studio. Ist kompliziert. Zu einem Film, der in diesen Breiten, in denen wir uns hier aufhalten, wahrscheinlich an der Kinokasse meistens als Mercy bezeichnet wird. Wir reden über Mercy, der in den Multiplex-Kinos anläuft in dieser Woche.
Genau, ja. Mercy, ein Science-Fiction-Film mit Chris Pratt und Rebecca Ferguson in den Hauptrollen. Und es geht, spielt ein bisschen in der Zukunft und es geht eben um so ein, also so eine Gerechtigkeits-KI, also mit der die Menschen verurteilt werden und die werden dann quasi auf den Stuhl gesetzt und gegenüber diesem KI-Richter gesetzt und haben dann quasi 90 Minuten Zeit, ihre Unschuld zu beweisen. Und die moderne Welt ist auch sehr technologisiert, so dass es also von etlichen Dingen Aufzeichnungen gibt. Also eigentlich ist schon fast so ein bisschen Überwachungsstaat. Und anhand dieser ganzen Sachen können dann Verurteilte versuchen, ihre Unschuld zu beweisen. Und da kommt dann quasi ein Polizist, der eigentlich dieses System auch immer befürwortet hat, kommt dann selber in die Situation, sich vor diesem KI-Richter verteidigen zu müssen, weil er angeblich seine Frau umgebracht hat. Ja, und das ist so geht's los.
Genau, der wird dann quasi damit muss sich jetzt damit auseinandersetzen, dass ein ach so tolles System vielleicht doch nicht so toll ist, weil man eben nur 90 Minuten hat, um seine Unschuld zu beweisen und wenn man vielleicht auch vermeintlich so Unrecht da drauf sitzt, auch fast schon gar keine Chance hat. Denn wenn die 90 Minuten abgelaufen sind und man nicht unter eine bestimmte Prozentanzahl von Unschuld gerutscht ist, dann wird man quasi auch schon, kommt man wie auf einem elektrischen Stuhl oder durch eine Druckwelle, wird man dann da hingerichtet. Und fand ich an dem Film eigentlich ganz spannend. Also man erlebt die 90 Minuten, wie er auf dem Stuhl sitzt, eben quasi wie live mit. Also wie er quasi auf diese gesamten Datenbanken zugreift. Also das ist wirklich gläserner Mensch. Also sämtliche Unterhaltung, so wie wir jetzt hier uns vielleicht, was der Zuhörer ja nicht sieht, aber wir sehen uns und das könnte dann alles als Zugriff genutzt werden, wie wir uns unterhalten, wie irgendwo jemand in die Tiefgarage reingefahren ist und da hängt eine Überwachungskamera, kann man erkennen, okay, der hat dann und dann die Tiefgarage verlassen. Gut, das geht heutzutage auf, aber so eben so eine Videoaufnahmen von allen möglichen Bereichen der Stadt kann man da eben einsehen und daran Indizien finden, ob man jetzt im Unrecht ist oder im Recht ist. Und das fand ich halt sehr spannend. Also war eben auch mal was anderes. Jetzt nicht irgendwie eine normal erzählte Geschichte mit dem Bild, wie du quasi zwei Schauspieler rumstehen siehst, sondern eben aus dieser Perspektive, ich gucke mir einen Bildschirm an auf einem Handy oder auf einem Computer, wo quasi da die Überwachungskamera gezeigt wird. Das fand ich eigentlich ganz mal spannend und mal eine andere Sache. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, und auch dass der Aspekt eben mit dieser KI und dass eben das trotz, dass es so ganz toll und vielleicht erleichternd klingt, eben doch eben menschliche Fehler trotzdem da immer noch drin stecken und sehr fehlerbehaftet ist. Und ich möchte da nicht auf dem Stuhl sitzen, so viel sei gesagt.
Ja, genau. Also das stimmt schon alles. Und ich finde, das ist, also ich habe mich über den Film überhaupt nicht informiert. Mir war gar nicht klar, dass der so ein Kammerspiel ist. Also der Film ist ja eigentlich wirklich, ich sag mal, 90% der Zeit so ein Kammerspiel, ne? Hier Schuldiger und Richter, Chris Pratt und Rebecca Ferguson. Und dann kommen eben wirklich solche Elemente, die eigentlich schon fast so was mit dem, also mit dem Found Footage, mit der Gattung Found Footage zusammenhängen, ne? Also was zu tun haben, weil der sieht ja dann immer wieder so einzelne kleine Videos, ganz viele, also auch schon fast wie so ein Desktop-Film, ganz viele Einblendungen, ganz viele Sachen, dann wird zu dem Video geschnitten, dann wird zu dem Video geschnitten und erst in den ersten 10 Minuten habe ich gedacht, oh Gott, die werden jetzt die ganze Zeit diesen Raum nicht verlassen und das wird total langweilig. Aber es hat dann wirklich, es hat wirklich so einen Rausch, also es ist dann wirklich zu so einem Rausch geworden, finde ich, und es war dann eigentlich auch ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen, also trotz eben dieser, ich sag mal, ungewohnten Erzählweise. Ne?
Ja, das auf alle Fälle und auch da wieder ein Film, wo man im Nachgang auch noch lange drüber nachdenkt, also was heißt lange drüber nachdenken, also ich denke jetzt nicht bis an mein Lebensende über den Film nach, aber schon noch jetzt so, wenn, sitze ich jetzt auch noch da und denke so, oh mein Gott, er hatte ja auch immer das Glück, er war ja Polizist und er kannte sich ja eben auch mit Indizienfindungen und Sachen auswerten besser aus, und wenn man sich jetzt vorstellt, auf dem Stuhl sitzen Leute, die da nicht so affin sind und da wirklich vielleicht zu Unrecht drauf sitzen, die haben dann wirklich das Problem, weil die gar nicht innerhalb von 90 Minuten so schnell wahrscheinlich schalten können, um da ihre Unschuld zu beweisen. Das fand ich zum einen interessant, um diese Problematik da zu zeigen. Und eben auch die Tatsache, dass das spielt ja in 2029 in L.A. und die Gesellschaft ist eben so auch wieder verroht. Und es gibt halt Leute, die gehen eben im normalen Tagewerk lang nach. Und da gibt es eben so eine Viertel, wo eben ganz viel Drogenabhängige, Betrunkene und Obdachlose leben, die eben Straftaten begehen, und anstelle sich eben um diese Veränderung der Gesellschaft besser zu kümmern, haben die sich einfach gedacht, ach, dann entwickeln wir doch mal Mercy, das nimmt uns die Arbeit ab, und wenn der Fall klar ist, na, dann kommen die halt auf den Stuhl und gut ist. Mhm. Und dass man eben diesen Gewalttaten Herr wird, aber dass das eben vielleicht doch nicht so die beste Lösung ist, zeigt ja dann eben der Film, dass man da auch mal vielleicht drauf kommt, wenn man vielleicht gar nicht schuldig ist. Oder vielleicht doch, das werden wir am Ende des Films dann rauskriegen. Aber er hat mir auf jeden Fall ein bisschen Minority Report-Vibes gegeben.
Ja.
Und hatte auch bekannte Gedanken, aber so komplett neu war es nun dann auch wieder nicht für mich. Aber es war ein netter, unterhaltsamer Abend, das kann man nur sagen. Das kann ich sagen, ja.
Ja, das stimmt. Also da hat dann, glaube ich, wirklich diese Form, wie gesagt, wie es erzählt ist, dann nochmal den Unterschied gemacht. Weil das stimmt schon, das war jetzt, ich sag mal so, bisschen überdurchschnittlich natürlich von der Art her, wie es erzählt war, und auch von der Thematik her, aber ja, war jetzt so gesehen nicht ganz was Neues. Und ach so, und Regie hatte übrigens Timur Bekmambetov. Ja, ich muss immer überlegen.
Kennst du den?
Ja, das ist der bekannteste Film.
Wächter der Nacht.
Wächter der Nacht. Und gemacht, genau. Wanted war ja damals auch sehr beliebt, also auch visuell sehr interessant gemacht.
Genau, ist ja vom russischen Kino damals quasi groß ins amerikanische eingestiegen.
Genau, und dann gab es noch dieses Ben-Hur Remake, das wir irgendwie vergessen wollen. Und ja, aber ach so, und der ist auch in 3D, muss man sagen, 3D, ne, das in den ersten Minuten, wie bei den meisten konvertierten 3D-Filmen, in den ersten Minuten pulvern sie so alles rein, aber das verläuft sich dann später total. Also diese ganze Bildschirm und hier, wie du schon sagst, Minority Report, diese schwebenden Bildschirme, Ästhetik, das funktioniert da zum Teil sehr gut, aber es ist irgendwann, merkst du es einfach überhaupt nicht mehr. Also es ist so ein Gimmick, der eigentlich nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Genau.
Ja.
Und irgendwie ist der Film auch, hatte ich so ein bisschen, wo ich noch dran gedacht habe, so eine kleine Wiedergutmachung für diesen, hat jemand diesen furchtbaren Krieg der Weltenfilm gesehen mit Ice Cube?
Das war so, hat er produziert, Timur Bekmambetov.
Echt?
Ja.
Das wusste ich nicht, aber das war ja eine totale Katastrophe und das war ja so ein Desktop-Film, der auch so One Location und ganz schlimm. Und der Film kommt mir ein bisschen wie so eine Wiedergutmachung davon vor. Der ist auch viel, viel besser. Also viel besser. Ja, also, genau.
Er klingt jetzt auch erstmal, als wäre er gegen Technofaschismus. Und das andere war ja eine Amazon-Werbung.
Ja, ja, genau. Es war eigentlich eine 90-minütige Amazon-Werbung.
Der ist aber auch von Amazon produziert.
Genau. Von
Amazon, genau. Und ich habe so gelesen, dass der jetzt vielleicht wahrscheinlich sogar in einem Monat auch dann vom Kino nach Amazon kommt. Also ist nicht ganz unwahrscheinlich. Mhm. Im Kino hat dann auf jeden Fall gewirkt. Es war ein netter Abend. Wir haben ja dann auch noch mit Leuten gesprochen, denen ging es ähnlich. Und nee, also ich würde den jetzt niemanden nicht empfehlen. Also das kann man sich schon mal angucken und sich unterhalten lassen.
Genau. Wollen wir die noch hören, die Leute, mit denen ihr gesprochen habt, wenn ihr euch die Arbeit schon gemacht habt, die Mühe gemacht habt, ihr, dann haben wir doch mal was zu Mercy zu sagen haben.
Also mir hat das sehr gut gefallen. Das ist ja ein kurzweiliger Film, ist im amerikanischen Hollywood-Stil. Also man darf jetzt nicht so alles auf die Goldwaage legen. Die KI wird sehr menschlich dargestellt. Positiv wie negativ, empfehlenswert, einfach mal für abends sich angucken. Schöner Film.
Es war sehr kurzweilig. Ich gebe zu, wir wollten nicht speziell den Film sehen, sondern wir mussten Zeit totschlagen. Wir haben aber den ausgewählt. Und ja, war interessant. KI finde ich eigentlich gruselig. In dem Film kam es aber nicht wirklich gruselig rüber. Ja, kann man machen.
Gab es das, was Sie nicht so gut fanden?
Nö, was Negatives fällt mir jetzt nicht auf. Dass es ein 3D war sehr angenehm. War mal was anderes. Ja, war gut.
Prima, dankeschön.
Ja, also scheinbar ein guter Zeitvertreib, wenn man Zeit totzuschlagen hat, auf jeden Fall. Vielen Dank euch fürs Einfangen der Stimmen für eure Meinung zu Mercy, der ab dieser Woche in allen Multiplex-Kinos läuft. Vielen Dank, lieber Aki. Bye, bye.
Tschüssi, noch eine schöne Sendung.
Danke.
Liebe Grüße an alle.
Ciao, ciao. Richtig aus. Und wir leiten den nächsten Film mit ein bisschen Musik ein. Und die geht's so. Das klingt doch ganz schön beschwingt für eine Eröffnungssequenz hier. Ich hätte gedacht, er hat da durchaus gerechnet, damit das hier etwas muskulösere Musik kommt. Also wenn ihr wisst, was ich meine, etwas pathetischer und fetter. Wenn es hier um die Lesbian Space Princess geht, bei dem Titel zumindest, denn das war das Eröffnungsstück tatsächlich. Und dazu begrüßen wir die Lisa Marie in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Grüß dich. Jasmin ebenfalls. Flo, ihr habt den Film euch angeschaut, der im letzten Jahr auf der Berlinale tatsächlich so ein ganz schöner, bunter Fleck im Februargrau war, denn der Film lief dort im Panorama. Was ist es?
Es ist ein Erwachsenen-Cartoon im Stile von, was gibt's da alles, Rick and Morty und sonstiges, nur eben gay. So.
Adventure Time hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist zwar eigentlich nicht für Erwachsene unbedingt, aber auf jeden Fall in der Tradition.
Ja, genau das. Nur eben sehr raunchy und alles hihi haha manchmal auch. Was, glaube ich, nicht bei allen so gut ankam, wenn ich so nach links gucke.
Das ist einfach nicht mein Humor.
Nein!
Das ist einfach nicht mein Humor.
Oh, Jasmin!
Also Big Mouse stößt mich aktiv ab. Also da kann ich schon mal vom Zeichenstil bin ich raus, einfach um einzuordnen, wie ich das beurteile. Rick and Morty, manchmal sind ganz gute Konzepte drin, aber ich lache selten oder ich finde es schwer erträglich. Family Guy kann ich nicht gucken. Also es ist ein Genre und ich habe dem Film halt die Chance gegeben, im Rahmen dieses Genres zu sagen, ist das vielleicht was anderes, was mich mehr abholt, aber leider waren auch hier nur wenige Momente, wo ich gedacht habe, ja, ist erbaulich und viel so... Oh, warum müssen die Gesichter so gemalt werden? Warum ist das so? Was ist das für ein Humor? Und ich glaube, das kann ich dem Film gar nicht vorwerfen. Das ist einfach ein Ding, wo mein Geschmack nicht das ist, was da geboten wird. Und ich bin absolut, ich bin auch okay damit, dass es Filme gibt, die im queeren Umfeld stattfinden, die einfach nicht für mich sind.
Du bist einfach nicht pubertär genug innen drin oder sowas. Du bist zu erwachsen anscheinend.
Ja,
aber ich kann das, ich fühle dich auf jeden Fall.
Hallo.
Es ist bei mir ähnlich. Also wirklich auch so mit so Family Guy, wie du schon gesagt hast, Rick und Morty, kann ich halt auch nicht so viel mit anfangen. Ich finde es geil irgendwie, welcher Taktzahl das dann rauskommt, irgendwie gerade bei Rick und Morty. Diese Gag-Dichte quasi, aber meistens sind es halt doch ziemlich flache Witze gewesen. Aber erzählt mal, Flo, Lisa Marie, ihr habt ja auf jeden Fall mehr connecten können.
Schon. Also ich bin ein Riesenfan. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich anfange. Ich
mach bitte mal.
Vielleicht, worum geht's? Darf ich? Soll ich?
Mach mal.
Okay. Also es geht natürlich, wie der Name schon sagt, des Films um eine Lesbian Space Princess. Syra ist die Prinzessin vom Planeten Clitopolis. Ja, also die Witze sind schon flach, aber wenn man sich drauf einlässt, ich hatte Riesenspaß. Und der Film ist das, ja, im Grunde das Feature-Film-Debüt von Lila Vargeese und Emma Hugh Hobbs. Und die beiden sind australische Filmemacherinnen und konnten den Film in so einem Film Development Lab entwickeln, wo es spezifisch sozusagen um weniger bisher gut repräsentierte Stimmen ging. Und Syra ist, wie gesagt, Prinzessin, und sie ist aber nicht so unbedingt aus dem Stoff gemacht, aus dem Prinzessinnen in der Welt, in der sie lebt, gemacht sein sollten. Also sie ist eher nicht so eine Partymaus wie ihre zwei Mütter. Sie ist sehr introvertiert, sie liebt Kartentricks und Zauberei und ist halt einfach, ja, eher so eine stille, queere Person. Und ihre Freundin Kiki macht direkt am Anfang des Films mit ihr Schluss. Das ist keine große Überraschung, das ist auch im Trailer. Genau, und dann beginnt im Grunde eine ziemlich klassische Heldenreise, weil Kiki wird gekidnappt von den Straight White Malians, die unglaublich hilarious sind in dem Film. Also da kann man sich drauf freuen. Die werden auch, Fun Fact, von einem australischen Comedy-Trio von Auntie Donna gesprochen. Also wer die kennt, kann sich da auf jeden Fall schon mal auf sehr viele absurde Witze freuen. Genau, und Syra muss jetzt sozusagen eine intergalaktische Heldenreise machen, um Kiki zu retten. Und ein großes Problem, was sie hat, ist, sie kann, also sollte eigentlich eine Waffe heraufbeschwören können. Das ist irgendwie so Familientradition, so eine Doppelaxt. Und das kann sie aber leider nicht zu Beginn des Films, und das ist im Grunde dann so ein großer Teil ihrer Journey, und sie trifft auf dem Weg nicht nur auf ein sehr sexistisches und homophobes Raumschiff.
Problematic Ship.
Den Gag, das ist einer der Gags, die ich gut fand. Das ist shit, dass einfach das Problematic Ship heißt und dann einfach weirden Kram sagt die ganze Zeit.
Alte weiße Männer-Ding gesagt ist.
Genau, das alte weiße Raumschiff. Dass sie dann aber trotzdem natürlich dahin bringt, wo sie hin möchte. Und genau, sie trifft auf Willow. Und Willow ist eine, ja, im Grunde Indie-Musikerin, Musikerin, die auf einem Planeten festsitzt, und die beiden werden dann, ein bisschen mehr als Freunde. Aber dafür müsst ihr euch den Film anschauen. Und also, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall selten, ich würde sagen fast noch nie im Kino so viel gelacht wie bei diesem Film. Ich hatte aber auch das Glück, in einem vollen Saal zu sitzen, letzten September bei der Filmkunstmesse. Und wir haben uns alle den Hintern abgelacht, die ganze Zeit, also den kompletten Film lang. Ich weiß nicht, ob das komplette Publikum, ich gehe nicht davon aus, dass das komplette Publikum unbedingt einen Zugang zu Adult Animation und Queer Adult Animation hatte. Aber ich würde sagen, egal, wer man ist, also man sollte jetzt kein homophobes Arschloch sein, da hat man auf jeden Fall keinen Spaß an diesem Film, aber ich glaube, man kann da auf jeden Fall, wenn man Adult Animation mag, wenn man es auch okay findet, wenn die Witze mal ein bisschen, ja, simpler oder pun-basiert sind, hat man da eine gute Zeit. Und vor allem muss ich sagen, es ist halt einfach eine Repräsentation, die echt fehlt. Also vor allem halt in dieser Adult Animation Sparte. Und das war halt auch der Grund, warum die beiden FilmemacherInnen diesen Film gemacht haben und warum er so ist, wie er ist. Und ich hatte da großen Spaß dran. Ich würde auch sagen, die Welt ist einfach auch irgendwie glaubhaft. Also so absurd und bescheuert dann viele Sachen auch sind. Die Charaktere haben alle viel, viel zu sagen. Und also vor allem die Hauptcharaktere.
Vor allen Dingen die alten weißen Männer kriegen unangemessen viel Screentime, weil es gibt sowohl die Straight White Malians als auch das Problematic Ship, und die machen beide denselben Witz und den viel zu lange. Und man kriegt in diesen, was sind das, 90 Minuten?
Aber so sind sie doch.
Ja, aber warum? Warum muss ich das sehen? Warum kriege ich in einem queeren Film einfach Imitationen von weißen Männern, und warum ist das zweimal derselbe Witz? Warum, also eines von denen hätte man auch weniger oder anders machen können. Also mir war es zu viel. Hm. Imitation also von Sexismus und einfach Reproduktion, um zu sehen, ja, es ist schon scheiße und dann halt so ein bisschen Egalias Töchter-Gags mit den Malians und ach Gott, ja.
Aber die hatten ja schon sehr unterschiedliche Ziele. Also die Straight White Malians waren ja Witz, eigentlich so Incels, die ja, naja, aber ich meine,
Witz ist, Sexismus wird reproduziert.
Ich habe eher das Gefühl, man macht sich drüber lustig einfach. Ja, also man macht sich über die Leute lustig, die diese Ansichten haben. Deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm. Ich wollte noch erwähnen, ich finde es auch lustig, die beiden Frauen, die den Film gemacht haben, sind ja auch ein Paar. Also die gehören auch noch, die sind wirklich zusammen. Und
Real Life Lesbians.
Yes, und es ist halt absurd. Also klar kann man kritisieren, dass der Film animationstechnisch nicht das Allerkrasseste ist oder sowas. Aber die hatten auch irgendwie gefühlt, was eine halbe Million Dollar, also 600.000 australische Dollar, das ist halt fast nichts und haben diesen Film gemacht und deswegen, ich hatte schon auch sehr viel Freude damit. Ich finde auch, es gibt schon, also das, was Jasmin jetzt gemeint hat, war für mich nicht der größte Ick am Film. Der größte Ick am Film, den ich hatte, war eine andere Antagonistin, die da, also dass da halt eine Drag-Person einen Antagonisten spricht und das finde ich auch einen ganz komischen Beigeschmack für mich hatte, muss ich ehrlich zugeben.
Das liegt doch nur daran, dass es die einzige Trans-Repräsentation ist und die lügt und versucht, ein Symbol der Weiblichkeit zu stehlen, aber ich muss ja nicht mitgemeint sein.
Ja, also ich finde, das kann man schon kritisieren. Ich habe das jetzt aber auch nicht so extrem böse gelesen und würde es ihnen auch nicht vorwerfen, sondern ich glaube eher, es ist halt so ein Ding von, du hast halt das halt eben irgendwo immer auch noch alle irgendwie vielleicht auch manchmal doof sein können, klar, aber aber ich finde schon, dass das ist was man, finde ich, nicht unerwähnt lassen sollte, ja, tatsächlich.
Man, genau, also es ist ein Film, der halt an die Grenze geht mit so Humor, kein Political Correctness hat und immer, da passiert immer irgendwas, dass man was überschreitet und ich, wie gesagt, es muss nicht für mich sein und ich glaube, es gibt auch Transfrauen, die große Freude an dem Film haben und die das nicht stört und ich würdige halt diesen Effort, der da reingegangen ist, dass es das überhaupt gibt und dass eben in Genres, auch wenn sie nicht meine sind, eine Repräsentation geschaffen wurde und ich unterstelle da niemandem einen bösen Willen. Ich glaube, das sind unabsichtliche Sachen, die damit reingeschlichen sind in die Konstellation des Films und dann nicht weiter verarbeitet werden können und möchte ich dem Film nicht vorwerfen, dass seine Präsentation nicht perfekt ist, weil es war nie das Ziel.
Ja, ich will einmal noch erwähnen, auch wenn sie nicht da ist, dass Johanna auch sehr begeistert war von diesem Film und sehr traurig ist, dass sie heute nicht hier sein kann. Denn bei ihr, sie meinte, sie war auch sehr glücklich mit dem Ende auf jeden Fall, dass der Film nimmt und der könnte dann bei ihr in der Jahrestopliste trotzdem nochmal eine Rolle spielen.
Ja.
Und ich würde empfehlen, auf Englisch, also wenn gebraucht mit deutschen Untertiteln, aber viele Witze funktionieren einfach, glaube ich, nicht in der Übersetzung.
Wobei die ja sehr gut sein soll, tatsächlich.
Habe ich auch gehört, dass die Synchro durchaus sehr gut ist.
Ja, aber ist ja wirklich ein kleiner Verleih, ist halt Salzgeber, die den rausgebracht haben, aber die haben sich richtig Mühe gemacht, da also richtig
Salzgeber gute, immer gut.
Gute Synchro genau, auch zu machen.
Also, was Synchro angeht, ja.
Jawohl. Also, die Lesbian Space Princess hebt ab in dieser Woche. Vielen Dank, liebe Lisa Marie.
Danke euch.
Wir starten durch hier. Und hören natürlich noch ein bisschen Musik. Du hast dir Here I Go gewünscht. Spielen wir natürlich.
Ich hätte Sie sehen müssen, wissen Sie. Ich bin die ganze Zeit hier gewesen und habe die Blätter meines Gummibaums mit Olivenöl abgewischt.
Ja, wir kommen nun aber zu etwas anderem und zwar, ja.
Schlechter Laune?
Schlechter Laune, aber einem Film, der wichtig ist und der es auf jeden Fall sehr ernst meint. In der aktuellen Debatte um die Rolle Israels im Nahostkonflikt erscheinen einige preisgekrönte und zutiefst erschütternde Filme, wie ich finde, die das Leid der Palästinenser und Palästinenserinnen durch ihre Augen und mit ihren eigenen Worten und Erlebnissen nachfühlbar machen. Regisseurin Shirin Dabis hatte ja zuletzt mit Im Schatten des Orangenbaums beispielsweise einen wirklich sehr bewegenden Film gemacht, ein halbes Jahrhundert hinweg das Schicksal der palästinensischen Bevölkerung gezeigt und die Wurzeln des daraus resultierenden Hasses. In dem Oscar-prämierten Dokumentarfilm No Other Land hat hier ein Netzaktivist die Vertreibung der Siedler im Gazastreifen aufgezeichnet und das Leiden konsequent aus der subjektiven Sicht der Betroffenen gezeigt und
ja, damit wird halt eben die politische Dimension ausgeklammert auf der einen Seite. Ebenso wie der Terror der Hamas. Das spielt eben keine Rolle in diesen Filmen. Und ja, diesen Vorwurf kann man durchaus auch der palästinensischen Regisseurin Kutur Ben Hania machen, die die Stimme von Hind Rajab inszeniert hat und damit die Geschichte und den Überlebenskampf eines 6-jährigen Mädchens nachzeichnet, ja, auf wahren Ereignissen beruhend.
Ja, und mit echten Telefonaufnahmen vor allen Dingen. Denn wir sind in einem Hilfszentrum vom Roten Halbmond in diesem Film, in der ja, okkupierten Westbank. Und ja, da geht ein Anruf ein aus Deutschland, der sagt, hey, ruf mal diese Nummer an, da ist irgendwie meine Nichte, die ist da in einem Auto irgendwo im Gazastreifen und die brauchen Hilfe, die Familie. Und dann ruft der Omar, der Hauptfigur, also der eine Helfer eben dort an, kriegt eine, ich glaube, es ist am Anfang eine Jugendliche ans Telefon, die ihm eben erzählt, dass da gerade die Panzer neben ihnen sind und da irgendwie große Räumungsaktion und irgendwie großer Angriff gerade ist. Und dann hört man nur kurz Schüsse und dann ist das Telefongespräch erstmal weg. Dann versuchen sie wieder ranzukommen und ja, als nächstes meldet sich ein kleines Mädchen Hind Rajab, die dann eben erzählt, dass sie jetzt allein im Auto ist, mehr oder weniger, weil keiner mehr da ist. Und so beginnt so ihr der Kampf darum, diesem Mädchen zu helfen. Der nächste Transporter, also Krankenwagen, ist irgendwie 8 Minuten Weg theoretisch entfernt. Aber da der Rote Halbmond nicht die Befugnis hat, darf da keiner einfach hinfahren. Da ist gerade dieser Angriff im Gange, da ist potenziell die Straße gesperrt. Und wenn der Krankenwagen losfährt, kann es auch immer sein, dass die israelischen Streitkräfte einfach die über den Haufen ballern. Und ja, dann sitzt man eben die ganze Zeit an diesem Telefon und kriegt mit, wie die versuchen, dieses Kind zu beruhigen und gleichzeitig zu koordinieren, dass dem Mädchen geholfen werden kann. Man weiß allerdings auch schon von vornherein, dass das eben nicht passieren wird, weil es eben ein echter Fall ist und wir an einem Januar, ich glaube, es ist irgendwie Ende Januar 24 passiert. Und es wird am Anfang eben auch eingeblendet, dass alle Telefonaufnahmen echt sind. Und später im Film gibt es sogar noch echte Videoaufnahmen aus diesem Hilfszentrum und dann eben auch im Abspann die Bilder von dem Auto und was da noch passiert ist eben zu sehen. Und das ist extrem hart anzuschauen, irgendwie auch und mitzukriegen. Macht betroffen, macht wütend, finde ich. Also ich habe den direkt nach Hamnet zu Hause noch geguckt und nachdem ich bei Hamnet dachte, ich bin ein emotionaler Stein und habe keine Gefühle, weil es mich nicht erreicht hat, war ich hier dann wieder doch, ich habe noch Gefühle. Weil das hat mich dann tatsächlich schon auch, finde ich, berührt und ist, ja, also ich finde, natürlich kann man dem Film den Vorwurf machen, dass er irgendwie manipulativ ist oder sowas, weil er eben mit so einer echten, extrem tragischen Geschichte und extrem betroffenen Geschichte einfach da um die Ecke kommt und diese echten Sprachaufnahmen auch benutzt oder so, aber in dem Fall, ich habe jetzt nicht das, ich finde, es ist einfach das, was echt passiert. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der Film da übermäßig viel dramatisiert. Vielleicht ein paar der Ereignisse zwischen den Leuten in diesem Hilfszentrum. Aber alles, was am Telefon gesagt wird, ist ja das Echte, was gesagt wurde. Also, ne, das ist leider Gottes einfach so passiert. Und das ist auch alles schlimm. Hm.
Der macht das auch absolut geschickt, eben diese echte Ebene mit der inszenatorischen miteinander zu verschränken. Da gibt es einige, ja, so ein bisschen Show-off-Sequenzen, ne, durchaus auch, aber die wirklich sehr gut gemacht sind, halt wirklich, wo man ganz klar sieht, hier ist das gefilmte Material auf dem Handy, was halt aufgezeichnet wird, weil die Geschichte natürlich auch rausbringen wollen, sie wollen sie in die sozialen Medien bringen. Zu einem großen Effekt dann ja auch im Anschluss, der Film, der beruht halt eben auf einem sehr bekannten Fall, der auch über die Grenzen hinaus bekannt geworden ist und einen Fokus auch auf die auf den, ja, Konfliktherd quasi auch geworfen hat.
Ja, und auf Kriegsverbrechen, die potenziell passieren eben.
Genau, und das macht er halt wirklich sehr, sehr geschickt und inszenatorisch auch wirklich sehr, sehr gut. Die Regisseurin hatte bereits Eufers Töchter gemacht, da war ja der Überlauf zum IS sehr, sehr beeindruckend und auch teilweise dokumentarisch auch gezeigt, ne, mit dokumentarischen Mitteln teilweise.
Genau, das war eigentlich ein Dokumentarfilm, wo sie mit eben so Rückblenden, wo die sich aber auch selber gespielt haben, die Betroffenen. Also es ist experimentell, aber war auf jeden Fall gut gemacht. Also da.
Ja. Also sie weiß, was sie tut in jedem Fall und macht das halt wirklich auch mit einem sehr, sehr großen Effekt.
Und mich hat der Film auch ähnlich wie dich halt wirklich erschüttert und zerstört zurückgelassen. Er ist wirklich toll gespielt, auch wirklich. Also gerade eben die zentralen Figuren machen das sehr gut, sind nicht nur realistisch gecastet, was wirklich bemerkenswert ist, sondern halt auch wirklich gut gespielt.
Ja, da hatte ich mit, das sind ja teilweise auch Laiendarsteller. Ich glaube, das sind, glaube ich, auch Leute einfach von dem Roten Halbmond oder eben einfach palästinensische Menschen, die halt, die sie genommen hat. Da hatte ich auch im Vorfeld mitbekommen, dass die teilweise nicht so überzeugen. Da kann ich auch sagen, das ging mir eben nicht so. Ich fand die schon auch alle passend.
Fand ich auch, ja.
Ich muss zugeben, auch wenn der Film 90 Minuten ist, ich hatte trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass er als Film selbst ein bisschen Hänger irgendwo in der Mitte hatte.
Och, also nee, ich fand den so dicht und so spannend und so packend, aber wirklich, weil der ja also in Echtzeit ist halt, ne?
Nee.
Und also ja. Aber
nee, sie also das eben nicht. Er macht Zeitsprünge, die man nicht immer mitbekommt. Er schreibt immer wieder an diese Glastafel, 8 Minuten, ist ja, am Anfang sind 8 Minuten rum. Alles dann sagt klar. Er, der könnte da sein. Und dann schreibt er irgendwann plus 60, plus 120.
Stimmt.
So.
Stimmt. Aber er macht halt eben macht so dieses, durch diese Konzentration auf diesen einen Ort halt eben auch.
Genau.
Und diese eine
deswegen, wie gesagt, für mich hat er einen leichten Hänger gehabt, aber gerade zum Ende war es wieder, also ich hätte nicht gedacht, ich habe das irgendwie kurz davor auch noch gelesen, dass der Film es schafft, einem Hoffnung zu machen. Und ich dachte so, da bin ich mal gespannt, weil ich weiß ja, wie es ausgeht. Ne? Aber ich finde schon, das schafft der Film tatsächlich. Du sitzt wirklich da und denkst, ja, sie schaffen es, obwohl du halt davor sitzt und weißt, nein, nee, auf gar keinen Fall. So, und das ist schon wirklich erschütternd. Ich mochte auch, ich glaube, das ist potenziell Dramatisierung, was dann diese Dialoge angeht zwischen Omar, dem Hauptmenschen, den wir haben, und dann haben wir zwei Frauen und noch so einen, ich habe gerade wieder vergessen, wie er heißt, so einen anderen Kollegen, der eben da sitzt, den Vorgesetzten, genau, der koordiniert, weil da geht es ja auch teilweise um den Konflikt selbst. Indem sie sind, da
der
fallen
ist
ja auch Dinge
direkt,
wie wegen Leuten wie dir sind wir besetztes Gebiet und sowas, weil, ne, das heißt, da nehmen schon Charaktere auch Positionen ein und ich vermute, dass das eben so diese Dramatisierungselemente sind, ohne das jetzt genau zu wissen, wie gesagt, aber dass da eben der ganze Konflikt noch so ein bisschen innerhalb von so einer kleinen Gruppe nochmal abgehandelt wird, so ein bisschen.
Ja, so, der Film ist absolut parteiisch, der Film ist absolut halt wirklich, der ist jetzt, also aber manipulativ ist, ne, das hast du schon gesagt, muss man halt wirklich selber dann auch entscheiden und sehen, aber er zeigt die Dinge, wie sie sind und das auch mit einem sehr, sehr großen Effekt.
Also ich finde, wenn du so einen Film oder so eine Geschichte filmst, kannst du auch nicht unparteiisch sein, das finde ich ganz großen Quatsch. Ja. Ich fand es auch, der hat ja Venedig den großen Preis gewonnen. Und da war ja in den deutschen Medien direkt wieder auch irgendwelche Antisemitismusvorwürfe oder sonstiges, wo ich halt so bin, wenn ich diesen Film gucke, so, ich weiß nicht, was man sich da zurechtstrickt, dass man daraus irgendwelche Antisemitismusvorwürfe macht, weil der Film zeigt einfach, was da mit den Leuten passiert.
Genau.
Ja, Hamas hat auch Scheiß gemacht, aber das, was so Dinge, die dieser Film zeigt, gibt keine Rechtfertigung dafür, sowas zu machen, was da passiert, wenn man dann mitbekommt, mit wie vielen Schüssen dieses Auto, wo halt Kinder und ein 6-jähriges Mädchen drin sitzt.
Und dass ein Krankenwagen, der halt irgendwie das Rote Kreuz drauf hat, halt eben beschossen wird, potenziell.
Er hat ja einen roten Halbmond, deswegen kann man es vielleicht machen.
Also, also das gilt für alle Filme, die ich auch am Anfang aufgeführt habe. Sie zeigen halt einfach, was ist und das ist einfach wichtig. Und deswegen haben sich halt auch eine ganze Reihe von Hollywood-Schauspielern und Regisseuren da zusammengetan, Jonathan Glazer, Alfonso Cuarón, Brad Pitt, Rooney Mara, Joaquin Phoenix, um diesem Film halt wirklich auch seine Plattform zu geben, ihn produziert und dann auch eben in den Westen gebracht. Den großen Preis der Jury gab es, hast du schon gesagt, in Venedig. Und es ist absolut unverständlich, wir können das an dieser Stelle nicht bewerten, also wir können es natürlich bewerten, aber wir können es nicht wirklich sagen, warum das der Fall ist, dass dieser Film nicht in Leipzig läuft. Es gibt keinen Start, es gibt kein Kino, das sich irgendwie bereit erklärt hat, den Film hier zu zeigen.
Ich kann mir vorstellen, dass unter Demonstrationen, die letztes Wochenende und sowas waren, dass da vielleicht auch einfach eventuell Leute kalte Füße bekommen oder
ja,
halt da
aber der Filmstart ist nicht erst seit letzter Woche klar, dass der hier nicht in Leipzig sein wird. In Halle läuft er, da könnt ihr den Film ab dieser Woche sehen. Geht raus, schaut ihn euch an, wenn ihr die Gelegenheit habt, auch wenn ihr nicht hier irgendwie bei uns in der Region seid. Es lohnt sich auf jeden Fall, sagt es weiter. Die Stimme von Hind Rajab ist auf jeden Fall, ja, braucht Gehör, finde ich.
Definitiv. Und ist ja auch nominiert bei den Oscars für ausländischer Film.
Ja, und damit hören wir noch eine weitere Stimme, die Gehör braucht. Wir kommen nun zu Astrid Lindgren, eine der großen Mahnerinnen ja auch immer wieder unserer Zeit in jedem Fall, die ja ein ganzes Jahrhundert erlebt hat.
und viel davon berichten kann. Deswegen ist der Dokumentarfilm, über den wir jetzt sprechen wollen, Astrid Lindgren, Die Menschheit hat den Verstand verloren, auch kein Dokumentarfilm, wie man ihn sich vielleicht vorstellen würde, über Astrid Lindgren, über Erschaffen, über Pippi Langstrumpf oder so oder ähnliches, sondern es ist halt wirklich ja eine Wiedergabe auch der Tagebücher von Astrid Lindgren, ne? Und dazu habe ich Olli und Olli, Oliver und Olli hier, und wir wollen darüber reden.
Okay, ja.
Genau, also,
leg du, bitte, Oliver.
Ich würde kurz einsteigen. Ja. Tatsächlich ist dieser Film die offizielle Buchverfilmung von den Astrid Lindgren-Tagebüchern, die 2015 veröffentlicht wurden. Und sie hat halt damals noch, bevor sie als Autorin bekannt wurde, ihre Erlebnisse während den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges halt niedergeschrieben und ihre Gedanken da geäußert und halt auch das alles wohl sehr flüssig und sehr packend verfasst. Also hier schon letzten Endes gezeigt, dass sie ein gewisses Maß an schreiberisches Talent zeigt, und dieser Film stellt das gewissermaßen in dokumentarisch nach und erzählt im Endeffekt auch genauso, wie dann ihre Figuren entstanden sind, insbesondere dann halt auch Pippi Langstrumpf in diesem Rahmen.
Ja. Ja, genau. Also das ist ein kleiner Aspekt, ne? Wie, welche Rolle das eigentlich gespielt hat, ne? Dass das ganze Szenario auch mit dem Zweiten Weltkrieg und ihr Tagebuch und das, wie sie dann überhaupt auch auf Pippi Langstrumpf gekommen ist. Ja, und das ist also viel auch in der Gegenwart. Ihre Tochter kommt zu Wort, ihre Enkelin, dann ihr Urenkel. Ja, und wie du schon sagst, viele Passagen sind eben so szenisch nachgestellt und zum Teil eben auch die Tagebucheinträge werden dann von einer Schauspielerin, die dann quasi auch Astrid Lindgren in diesen szenischen Darstellungen ist, quasi wie in einem Interview so mitten in die Kamera gesagt. Das macht den Film schon sehr interessant, also auch irgendwie sehr immersiv, und ja, es ist natürlich so eine Form von, ich sag mal, so ein Zeitzeugnis, ne? Also wie hat diese spezielle Person, also Astrid Lindgren, diese Zeit erlebt, ne? Und das ist durchaus interessant, weil es eben auch nochmal so einen Einblick in ihre eigene Person gibt, also was sie auch für eine empathische Person war und wie das natürlich auch in Schweden Einfluss auf ihr Leben hatte, in also der Zweite Weltkrieg, ne?
Ja, also ich finde es, also ungeachtet dessen, dass der Film so ein bisschen ein Zeitzeugnis darstellt, passt er auch tatsächlich so ein bisschen in unsere Zeit und in unsere Situation. Wir haben Kriege direkt um uns herum, die uns indirekt betreffen, aber sie sind halt nicht oder noch nicht hier, ne? Und ähnlich war es ja damals auch bei Astrid Lindgren. Der Krieg ist einfach nicht nach Schweden gekommen, halt nicht auf direkte Art und Weise. An einer Stelle gab es dann, hat sie erzählt, gab es einen Flieger Angriff und das und das war es dann auch schon. Ansonsten hat sie den Krieg immer gewissermaßen von außen mit erlebt, und das ist halt etwas, wo der Film aus meiner Sicht relativ gut in unser heutigen Zeitgeist passt. Eben, der Krieg ist gar nicht mal so weit weg, ne? Also eine Tagesfahrt mit dem Auto entfernt, ne? Und aber wir spüren ihn halt noch nicht so unendlich direkt, ne? Also er ist noch nicht vor unserer Haustür, ne? Unsere Häuser werden halt noch nicht zerbombt und wir müssen nicht um unser Leben fürchten. Der Film ist entstanden, also wurde gedreht von Wilfried Hauke. Das ist auch ein durchaus renommierter Dokumentarregisseur. Der hat zum Beispiel eine Doku-Serie The Luther Code produziert oder Kant, das Experiment der Freiheit. Ja. Er hat selber Zugang zu den Tagebüchern gehabt, also als das Zugang, das wurde halt irgendwann veröffentlicht 2015, und da ist er halt dann drüber gestolpert, und da kam dann schon mal die Idee, Mensch, das wäre doch ein netter Stoff zu verfilmen. Er hat das dann erst einmal eine Zeit lang liegen gelassen, bis er dann halt doch wieder darauf gestoßen ist und gesagt hat, Mensch, gucken wir mal, wie wir das machen können. Hat dann Kontakt zu den Nachkommen von Astrid Lindgren gesucht und hat den aufgenommen und hat dann mit denen gemeinsam halt überlegt, wie könnten wir denn das jetzt machen? Also so eine Dokumentation über Geschichte. Ist ja entweder man hat so Interviews, die man filmt und gepaart mit Archivaufnahmen und Fotografien. Das ist halt immer, das läuft halt Gefahr, relativ schnell, relativ langweilig zu werden. Mhm. Und hier kam er dann halt auch auf die Idee, das Ganze so mit dramaturgischen Einsätzen, so also schauspielerischen Einsätzen dann halt noch einmal zu illustrieren. Es gab allerdings eine Einschränkung seitens der Nachkommen, nachdem es halt heißt, dass wenn denn, dass der einzige Text, der in diesem Dokumentarfilm geäußert werden darf, muss halt direkt aus dem Tagebuch aus dem Tagebuch bestehen, also von wegen in irgendeiner Form einen erklärenden Off, also so einen erklärenden Sprecher dann zu haben oder dramaturgische Darstellung mit Dialog, fielen dann hier letzten Endes flach, sondern es musste halt, wenn was gesagt wurde oder erzählt wurde, innerhalb dieser Sequenzen, also entweder durch die Nachkommen oder einem rein der Text des Tagebuches. Und somit machen viele dieser Schauspieler dann, oder diese Schauspieler machen dann vieles mit Mimik und Gestik und stellen dann halt auf diese Art und Weise die Dramaturgie dann dar. Kurz, meine Meinung war, also ich war ein bisschen irritiert, ne, hatte mir schon so ein bisschen ein Doku-Drama vorgestellt und hatte das auch vom Trailer letzten Endes erwartet, aber da hat der Film dann halt nicht abgeliefert, sondern lief dann eher auf einer anderen Schiene ganz entspannt dann entsprechend durch.
Hm. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand ihn sehr immersiv und auch sehr unterhaltsam und auch informativ natürlich, wenn man vor allem eben über Astrid Lindgren und ihr Werk und wie da vieles zustande gekommen ist und was sie für eine Person war. Aber ich muss gestehen, diese Interviews und diese szenischen Nachstellungen, also diese Interviews mit ihr in Anführungsstrichen mit der Schauspielerin dann so direkt in die Kamera, das war auch so ein bisschen verfremdend, finde ich. Also das hat mich immer so ein bisschen rausgehauen, muss ich gestehen. Also nicht die szenischen Reenactments, sondern wenn sie da so direkt in die Kamera gesprochen hat, diese Schauspielerin, die Astrid Lindgren sein sollte. Aber ja, insgesamt,
genau.
Also schon sehenswert.
Ja. Nee, du. Ja, so alles.
Sorry. Oliver, Mensch, Oliver.
Hey. Ja, Zeitverzug, 30 Sekunden und so.
Genau. Ne? Was?
Ein Tunnel.
Also von euch, Fazit, Daumen durchaus gemäßigt hoch?
Ja, doch. Also ja. Wer sich so ein bisschen für Geschichte und auch natürlich dann für Astrid Lindgren interessiert, das ist schon interessant.
Ja, wer interessiert sich denn bitte nicht für Geschichte? Also ist ja echt verloren. Astrid Lindgren, die Menschheit hat den Verstand verloren, läuft ab dieser Woche in den Kinos. Vielen Dank, lieber Oliver. Mal zwei.
Gerne. Mach dann wieder los.
Bis bald. Ciao, ciao. So, kurze Interlude. Musik von Bonobo aus Lazarus. Muss ich auch noch gucken, das ist diese Cowboy-Bebop-Nachfolgeserie. Aber jetzt zu etwas anderem.
Heute ist ein Telegramm vom Hauptquartier angekommen.
Hauptquartier? Was ist es?
Nun, das ist ein Gebäude, in dem sich meistens Generäle treffen und so. Aber das ist im Moment wohl nicht so wichtig.
Denn viel wichtiger ist unsere Jau, genau, und da wollen wir über einen reden, über deinen Film, den wir endlich besprechen können an dieser Stelle, Flo. Endlich ist es soweit.
Ja, nachdem er irgendwie Ende 24 einen limitierten, eigens gemachten Filmstart hatte in Deutschland und dann letztes Jahr nochmal auf dem Fantasy Filmfest lief, ist jetzt die Heimkino-Veröffentlichung durch Busch Media von Marco. Einem der indischen...
Ciao, Marco!
Na, genau das Gegenteil, okay, nämlich. Einem der indischen Skandalfilme, sag ich mal, der in die Sparte von Ultraviolence schlägt und auch aus Malayalam kommt, einer der großen filmischen Regionen da. Und eben durch sich hat reden machen, weil eben sehr viel harte Gewalt, alles extrem übertrieben, und sogar so hart, dass er nicht ganz durch die indischen Zensurbehörden gekommen ist und irgendwie teilweise, es gibt wohl einen ominösen Super-Duper-Uncut-Variante, die noch mal härter ist als das, was wir jetzt gesehen haben. Und das ist schon durchaus nicht zu verachten, was da teilweise an menschenverachtender Gewalt passiert tatsächlich. Ja, es ist eine relativ klassische Gangster-Rache-Geschichte, würde ich sagen, Robert. Mhm. Ne, du hast den auch dir angetan oder angeguckt. Auch
gesehen, ja.
Und ja, da haben wir eben als Titelgebenden, also als Hauptfigur den titelgebenden Marco, der da irgendwie als Adoptivsohn dabei ist. Ein Mensch aus seiner Familie wird in Säure aufgelöst am Anfang des Films. Und dann gibt es da eben Intrigen, Lügen und er sinnt nach Rache und fängt an, sich durch den Untergrund seiner Gegend zu schnetzeln.
Ja, ich finde, erstmal, da sollte man noch dazu sagen, bis man Marco überhaupt sieht, dauert das auch eine Zeit und man hört erstmal so Geschichten über ihn. Also erstmal lernt man die Personen kennen, die zu Tode kommen, weil man weiß ja immer noch nicht, wann, wo wer hier der Hauptcharakter ist, man sieht ihn die ganze Zeit irgendwie nicht. Und dann ist es so, sobald es passiert ist und dann irgendwie die Kinder darüber reden, was dem mal passiert ist und Marco, oh Gott, und der hat das gemacht und dies und das ist. Und wenn der Bruder von ihm spricht, den sagen wir jetzt nicht Bescheid, der wird hier freidrehen und sowas. Und so, und man gibt immer so Geschichten. Also es wird richtig stark sozusagen aufgebaut, diese ganze Geschichte wer das ist, der wird also heldenhaft, wird von ihm geredet, bis man den überhaupt zum ersten Mal sieht. Und das richtig künstlich umbaut, so richtig krass.
Also ich würde einfach, um ein bisschen eine Bar zu setten, kurz beschreiben, wie er eingeführt wird. Denn er ist dann irgendwo in einem Hinterhof in einem kaputten Auto drin und Leute jagen ihn und er sitzt da drin und die lassen Hunde rein und das Erste, was man sieht, ist die Kamera. Sie zeigt auf ihn, zwischen dem Gesicht und der Kamera ist ein Hund und er packt den Hund an beiden Kieferteilen und reißt den einfach in der Mitte durch. Und das ist, dazu dröhnt ein Dubstep-artiger Beat drunter und Marco wird als die coolste Sau der Welt eingeführt. Ja.
Der in jeder Situation raucht, auch wenn er aus dem Auto springt und die Leute
erstmal Zigarre anzünden
und das Ding durch die Gegend fliegt und genau in Zeitlupe wieder aufgefangen wird und so weiter. Also alles hier überinszeniert, übertrieben. Die Familien, diese Syndikatfamilien, die dann auch große Unternehmen haben, die wirtschaftlich breit sind, also im Untergrund wie im echten Leben schauen wir, ist alles so verwoben. Die bilden dann so eine Art Taskforce, um rauszufinden, wer war das denn? Und du hast schon angesprochen, es ist so eine Art aus Komplott und Intrigen. Also für uns ist schon klar, als Zuschauer, wir die Typen kennen, die gehören alle mit dazu. Also das fand ich irgendwie sehr interessant, dass auch am Anfang wird viel rumgefahren, Leute verhört und Leute geschlagen, um was rauszupacken. Und du denkst, scheiße, der ist die ganze Zeit mit den Leuten erstmal unterwegs, die mit dabei zu tun haben, die er eigentlich sucht. Und das war erstmal storymäßig mal was, bei den meisten klassischen, sagen wir, Hollywood-Filmen so, da passiert was Schlimmes, du weißt, wer böse ist, und dann muss ich bis zu denen da hoch durchkämpfen. Und so ein bisschen so die ganze Zeit, dass es ein bisschen verwobener ist, das, was den Film natürlich auch ein bisschen noch mehr in die Länge zieht, aber die mögen das ja, die ziehen das ja breit und lang auf. Der Film ist auch lang, das kann man auch sagen.
145 Minuten.
Genau, für einen indischen Film Standard scheinbar. Genau, und es ist auch viel eben, ja, es kommen, also wird nicht getanzt, aber es wird viel gesungen, also im Außen-Off, richtig fett Mucke aufgedreht und dann wird richtig heroisch Leute, also abgefeiert mit diesen Song, mit dem Song, der, wo es immer Marco heißt und
ja,
so weiter.
Ja, sie besingen ihn. Es ist auch, der Film hat auch, also es gibt auch Leute, die einfach sagen, der Film ist einfach nur ein 2,5-stündiges Musikvideo.
Hatte ich das
und
Gefühl,
es ist
ja.
Auch, es hat auch, also es gibt auch Szenen,
das die vielleicht... Das spricht mich auch mal eher an.
Ja, ist es auch. Es hat auch eine, also es hat harte Gewalt, die irgendwie auch wehtut, aber gleichzeitig muss er sich auch gefallen lassen, dass die irgendwie nicht so richtig viel Auswirkungen auf diesen Charakter hat, weil da werden dann irgendwie ganze Familien abgeschlachtet und dann stellen sich Leute unter die Dusche, zünden sich eine Zigarre an und dann ist alles vergeben und vergessen. Die Friese
sitzt.
Er hat
seine Wunden weggeduscht, habe ich gesagt.
Genau. Und weiter geht's und wir gehen auf Rache. Und ja, also ich glaube, man muss schon irgendwie ein bisschen Bock drauf haben, wie ihr gehört habt, auch in der Gewalt gegen Tiere und sowas, auch Frauen, Kinder, da wird von nichts Halt gemacht, da ist Indien, da merkt man schon, dass das einfach...
Ja, am Anfang wird sogar eine Einblendung gezeigt, gegen was alles Gewalt ist und wer da keinen Bock drauf hat, sollte den Film jetzt gleich ausmachen.
Ja, finde ich aber auch fair, das finde ich auch tatsächlich also ganz gut, dass Bush sich da schon auch bewusst ist, was das, was sie da vielleicht auch haben und dann bin ich auch dafür, lieber vielleicht eine Warnung mehr draufschreiben, dass vielleicht nicht Leute sich zu sehr aufregen am Ende. Aber wenn man da das ab kann, dann, ich finde, da kann man schon auch mit seinen Spaß haben. Also ich finde es jetzt nicht komplett verwerflich. Es ist alles so drüber und absurd, aber es ist auch irgendwie viel zu cool. Es sind natürlich auch alles die ekelhaftesten Klischeemänner und sonstiges. Also da darf man jetzt auch nicht großartig was erwarten. Aber man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie es potenziell weitergeht, weil es sind, glaube ich, noch mehr Filme angekündigt, auch Marco 2, Lord Marco.
Da schaut den Abspann schon bis los. Zum Ende, da gibt es schon die erste Anspielung. Und ich muss sagen, auch für mich war eben auch sehr gut konsumierbar, da er einfach sowas von drüber ist und mit dieser ganzen Musik und alles. Weil wenn der jetzt ernst, mit dessen Sachen, Thematen, die da drin sind, ernst inszeniert werden würde, dann könnte man eigentlich nur noch am Laufband kotzen, so ungefähr. Also dann wäre es sehr, sehr, da muss man uns stärken. Aber da es sowas von so drüber ist, ist es noch so konsumierbar. Da kann man auch mit so den Augen zwinkern, obwohl, ja, Gewalt gegen alles da vorgeht, das was auch abartig ist. Aber tatsächlich, da es so drüber ist, ist es so noch irgendwie machbar, weil es einfach ab...
Kommt aber darauf an, wie man tickt. Wie gesagt, es gibt auch Leute, die sagen, das ist auch schon über der Grenze und zu geschmacklos, aber ja, ich glaube, wir haben euch entsprechend versucht einzuordnen, was es für ein Film ist, und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr zugreifen. Ich glaube, er ist jetzt schon erschienen oder erscheint diese Woche bei Busch Media. Gibt es viele Mediabooks. Wenn ihr Bock habt, irgendwie die neue Ultra-Violence-Spitze und den Ultra-Violence-König aus Indien zu sehen, dann guckt euch Marco an.
Marco.
Und seid entweder schockiert oder habt vielleicht auch Freude damit.
Marco.
Ist doch schön, dass sowas auch auf Scheibe rauskommt, auf jeden Fall, und nicht irgendwie bei irgendwelchen Streamern versauert. Ja. Und dass es zu uns kommt über Busch, Marco, also auf jeden Fall zu haben und auch zu gewinnen an alle volljährigen Hörer und Hörerinnen da draußen, auf jeden Fall. Ja, genauso wie wir auch noch einiges anderes zu gewinnen haben in dieser Woche. Da wäre zunächst einmal der wirklich tolle Ultimo Azul, das tiefste Blau, war in meiner Top 10, auch war in Heiners Top 10 des Jahres drin. Ein wunderbares Roadmovie quer durch Brasilien in einer nahen Zukunft, in der die Alten abgeschoben werden. Tolle Hauptdarstellerin. Ich habe ihn jetzt nochmal sehen dürfen und war wieder völlig hin und weg. Das tiefste Blau läuft bei aller Mod jetzt auf DVD ein und ist zu gewinnen. Außerdem ist die Serie Future Boy Conan erschienen von Hayao Miyazaki, niemand geringeren als genau dem. Die komplette Serie jetzt als Softbox Edition bei Polyband zu sehen. Also ja, wer die Frühwerke sich anschauen will von Miyazaki, findet sie also jetzt auch auf DVD und Blu-ray. Und frisch zum Streaming-Start von Wicked 2 hat uns Universal eine Blu-ray vom ersten Teil und einen Download-Code des zweiten Teils zukommen lassen. Auf Disc erscheint der zweite Teil dann übrigens am 12. Februar. Ja, und damit würde ich sagen, wäre eigentlich nur noch Folgendes zu sagen.
Es wird Zeit zu gehen. Jetzt.
So sieht's aus. Und das tun wir natürlich nicht, bevor wir nicht hierhin abgebogen sind.
Filmriss, Filmquiz.
Letzte Woche gab's Grand Budapest Hotel. Joseph Fiennes war schuld. Und in dieser Woche, Ralph Fiennes. Der andere, sein Bruder. Und in dieser Woche gibt es was Neues. Und das geht so.
Okay, ja. Dann wären das für die Teile und die Arbeitsstunden $2,300 plus Steuer.
Okay.
Ich habe gerade mal nachgesehen, was er noch wert ist. Mit der Laufleistung liegen sie bei $5,000 höchstens.
Ich würde Ihnen dringend empfehlen, den Van zu verkaufen und sich von dem Geld ein neues Auto zu kaufen.
Nein, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen, weil, hören Sie, Ich habe in den ganzen Innenausbau eine Menge Zeit und Geld gesteckt und kaum einer versteht, welchen Wert das für mich hat, wissen Sie? Das ist nicht etwas, das man einfach so... Ich lebe in dem Van. Er ist mein Zuhause.
Ja, wenn ihr wisst, was das war, dann schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an
filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen haben wir in dieser Woche zu Die drei Fragezeichen Toteninsel, der ebenfalls in allen Multiplex-Kinos in dieser Woche startet. Haben wir ein Detektivlabor, wir haben ein Freundesbuch, Freikarten für euch und exklusive drei Fragezeichen Kopfhörer haben wir bekommen von Easy. Die sind jetzt gerade also frisch erschienen, die Eigenmarke von Mediamarkt und Saturn. Die haben also jetzt hier eine Kooperation gemeinsam mit Die drei Fragezeichen und da gibt es die Kopfhörer und dazu dann auch nochmal einen Gutschein für Hörspielgenuss, wie sich das gehört und passend ist in jedem Fall. Das haben wir zu gewinnen. Wir haben zu Mercy Freikarten, zu Hamnet haben wir den Originalroman von Maggie O'Farrell, Judith und Hamnet aus dem Piper Verlag. Wir haben zu Die Stimme von Hinterlajab Freikarten. Die könnt ihr in Halle im Sasi einlösen, aber ihr könnt natürlich auch überall sonst, wo der Film zu sehen ist, die Freikarten nutzen. Und wir haben zu Die progressiven Nostalgiker das Buch Dressed to Impressed von Lee Schulman aus dem Penguin Verlag für euch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende. Wir bedanken uns bei den lieben Kollegen von der 10. Kunst, die uns hier noch ein bisschen Luft verschafft haben. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. So, dass wir hier ein bisschen ausufern konnten. Gab viel zu besprechen, gibt viel zu sehen in den Kinos und ein herzliches Dankeschön an Robert.
Tschüss.
Danke Flo.
Bis bald.
Danke Oliver.
Tschüss.
Oder Olli heißt es eigentlich. Ne? Und danke Jasmin.
Bye bye.
Lieben Dank auch an Aki, Lisa Marie in der Ferne und natürlich Oliver. Ich sage auch Tschüss, Lars verabschiedet sich von euch und das letzte Wort hat der hier.
Hörerinnen und Hörer von Radio Blau, Sie hören das richtige Radio, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke, ändern Sie nichts mehr an der Einstellung, weil es ist ein freies Radio und es gibt sehr viel unfreies Radio. Das ist das Radio, das ganz viele Werbekunden hat und die dürfen dann zum Beispiel, wenn ich hier sage, Kellogg's ist scheiße, nur zum Beispiel, ich finde das gar nicht persönlich jetzt, aber dann darf ich das dort nicht sagen, weil die vielleicht einen Werbevertrag haben und gleich nach mir kommt der Kellogg-Spot. Kellogg's ist scheiße, ist nur hier erlaubt in diesem freien Radio. Man könnte auch sagen, Apple ist scheiße oder Opel ist scheiße und alles das darf man im freien Radio. Hey,